Guten Abend. Wir haben den 6. April 2025 und die Episode 286 vom Donaudech Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt der André.
Hallo.
Und der Tom. Ja, tippen und sprechen gleichzeitig, das ist schwierig. Ich bin gerade noch dabei, dass ich die Posts mache. Wir sind live auf unseren Social Media Kanälen. Es war, glaube ich, so Ö3 Podcast Kürung, die besten Podcasts Österreichs bei Podcast Award und so. Wir waren nicht dabei.
Ich weiß gar nicht, also waren wir angemeldet überhaupt?
Nein. Ich habe es nur jetzt gerade witzig in meiner Timeline gesehen. Ich habe schon vorher mal mitgekriegt, dass diese Sache stattfindet und so, den Award. Habe heute in der Timeline ein bisschen was von der Saison Preisverleihung und Gala, was da halt war, gesehen. Der Gschwantner Flo hat in seiner Story was gehabt, dass er da in die Seitenblicke war. Und okay. Er hat halt in dem Seitenblick-Interview gesagt, quasi, ja, er hört sogar beim Zähneputzen Podcast, damit er mehr weiterbringt und mit 1,3 Geschwindigkeit und so, kann man auch, das kriegt man als bekannt vor. ist halt einfach, wie bei vielen Dingen, ob man jetzt quasi seine Firma und seine ob man seine Firma als ein Startup betreibt oder nicht und mit Venture Capital oder ohne und wie man so seinen Podcast betreibt, das kann man halt verschieden machen, ja. Wir machen das halt auf eine ganz spezielle Art halt. Auf eine sehr relaxte, ruhige. Bei uns geht es nicht um die Performance und um Ranglisten und um Awards. Wir haben ja das angefangen eigentlich, oder? Zum einfach hauptsächlich zwecks uns, damit wir ein bisschen quatschen können über so Themen halt.
Genau.
Das andere gibt sie dann so mit, dass man halt Hörer hat, die das gefällt oder nicht. Und andere ja machen halt da mehr Marketing drum und pushen das aus anderen Gründen auch noch, weil sie da auch relativ ehrgeizig sind, sage ich mal. Ja. Was ich immer ganz cool finde, ist auch natürlich sowas jetzt wie Geschichten aus der Geschichte oder sowas, eben, die haben wir auch damals kennengelernt, wie wir angefangen haben, da bei den ersten Podcast-Meetups in Wien und so.
Genau, die könnte man wieder mal da in die Shownotes werfen, gell, die gibt's ja auch schon ewig.
Die machen das auch schon sehr lang, also die haben auch damals so schickmütlich angefangen, wie wir angefangen haben halt, ja.
Sind aber im Gegensatz zu uns bei den Podcast-Ranglisten relativ weit vorne, glaube ich, immer, ja. Bei Apple Podcasts, gell?
Ja, weil die halt einfach, also,
Er ist viel zugänglicher natürlich, das Thema.
Ja, das einerseits, also der Daniel Messmer und der Richard Hemmer, die haben wir damals mal kennenlernen können und so und sind voll nette Typen und sie haben erstens, wie gesagt, das Thema, was von der Breite her natürlich besser ist, aber sie machen es halt einfach auch sehr regelmäßig professionell, also sie machen es ja wirklich so jeden Mittwoch kommt da eine Episode, das ziehen sie jetzt wirklich schon lang durch. Ja, und sie haben sich da halt auch natürlich ein bisschen ein Business aufgebaut mit Werbung am Anfang der Episode und sie machen ja sogar eine Tour jetzt und so, machen das live. Also, ganz cool. Ganz cool finde ich, sind die lässig und ist echt immer witzig, weil wenn mir dann wieder wer anredet, so, ich höre Podcasts und so und dann kennst du das Geschichten aus der Geschichte und so. Das ist halt, bringt halt echt voll viel Leute dazu, dem Medium Podcast finde ich, so Sachen halt einfach, ja.
Ja, voll. Also ja. Das, dass quasi dann Podcasts halt auch in so ja ganze Hallen halt dann erfüllen, gell,
ja.
mit quasi die Zuhörer. Das habe ich eigentlich da zum ersten Mal so eben beim Havidere Podcast und so mitgekriegt.
Mhm.
Dass die das machen, der ist ja einer von den größeren Podcasts, die ja im Grunde auch halt einfach nur quatschen, die drei.
Ja.
Genau, aber die würde ich jetzt einmal vermuten, jetzt mit dem da ist ja der Paul Bizzera dabei, der wahrscheinlich da auch, was der über das Management und so weiter gute Möglichkeiten eben auch hat, im Grunde das zu planen etc. Und die sind halt, ja, du musst dann einfach groß genug sein, ja, von der Reichweite, dann kannst du so
naja, und die beiden anderen sind ja machen. Der Philipp Hanser und die Gabi Hiller, die beim Ö3 sind.
Ja, genau.
Da hast du natürlich auch gewisse Reichweite, wusst auch.
Ja. Aber ich glaube, dass die Reichweite so an sich gar nicht, also die haben sie halt kennt, die drei.
Mhm.
Genau. Und die, man, mittlerweile spielen sie den eben auch schon auf Ö3, den Podcast sozusagen.
Ja.
Aber ich glaube, die haben das jetzt an sich nicht, ja, weiß ich nicht, wie viel Moderatoren kennt jetzt irgendwer von Ö3, sage ich jetzt einmal. Also, ja, weiß nicht. Aber ich glaube, die sind eher sogar über den Podcast bekannter geworden. Also wie was vorher schon bekannt war. Ja, ich glaube
schon. Ja, wenn du bei Ö3 die Morning Radio wieder Gradkri und so Stimme bist, dann kennt ihr ja ganz Österreich.
Ja, das war immer gar nicht so
sicher. Ja, Ö3 das ist schon
bei
so viel
bei D2 davor schon war davor. Okay.
Ja, haben die das nicht erst angefangen, nachdem sie beim Ö3 schon so hohe Karriere gehabt haben, so weit waren?
Ich meine, ja, so scharf, schon. Aber ja, okay. Genau.
Ja. Was ja. Ich auch noch
so mitgekriegt habe,
das Stay Forever, die haben das auch schon mal gemacht, so Hallentouren quasi. Ja. Also die machen auch regelmäßig so irgendwelche Live-Events, das finde ich auch ganz cool. Ja.
Ja. Mhm. Genau. Ja, da steckt halt dann gleich ganz was anderes Business etc. dahinter. Oder eh so wie es, wir haben ja schon 100 Mal über den ETP Podcast und so weiter geredet, ja, das ist halt ganz was anderes natürlich dann von der Reichweite. Ich meine, die haben halt, ich habe es glaube ich in der letzten Episode, habe ich zufällig gehört, wo quasi der Syracuse sein Jubiläum gehabt hat, sein, wie haben sie es genannt, nicht Unemployment,
ja.
Sondern halt quasi der Tag, wo er halt dann,
ja, was jetzt auch schon drei Jahre her ist,
seiner beruflichen Tätigkeit halt dann nicht mehr nachgegangen ist und er hat ja dann quasi halt live in der Sendung mehr oder weniger halt gesagt.
Ja.
Genau. Und genau. Ja, das kannst du halt dann leisten. Bei uns, wir konnten auch zum Arbeiten aufhören, aber war schlecht.
Aber nicht auf Basis Veränderungen aus dem Podcast. Also.
Genau.
Genau. Na, also ich schaue gerade auf der Ö3-Webseite, es ist jetzt zwar am Ö3 verkündet worden, schreibst du am 2. April die Gewinner und so.
Ja. Die Gewinner waren zum Beispiel heute bei der Stöcklin Frühstück bei mir, das habe ich erklärt, und gewonnen hat der Podcast Café am Rande der Freundlichkeit, darum habe ich den da eingepostet.
Okay,
das habe ich noch nicht mitgekriegt. Bei uns in die Shownotes, genau. Die haben, das gewonnen ist, kenne ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, ist auch quasi so ein Klatsch und Tratsch Podcast,
wie ich es jetzt
verstanden habe.
Wer die Bücher hat sich auf der Webseite, die kenne ich von daher, dass man immer wieder in diverse Social-Kanäle so Short-Videos eingespielt werden. Also auf TikTok sagt man und so, in YouTube-Shorts habe ich ab und zu schon Videos von denen gesehen oder auf Instagram. So Ausschnitte aus einem Podcast, ja.
Okay,
ja. Ja, sind sicher ganz witzig, ja.
Genau. Und ich glaube, das ist ja das Format, wo der Podcast halt einfach trotzdem dann scheint. Einfach dieses, ja, ich weiß nicht, einfach so Gesprächen zuhorchen, ja. Das, ich weiß nicht, also, ja, sonst so, es gibt zwar diese komplett durchproduzierte Art der Podcast, gibt's auch. Die haben halt auch irgendwie ein bisschen was. Aber das fühlt sich halt dann gleich schon sehr nach alte Medien schon wieder auf, finde ich, irgendwie.
So eine True Crime Story oder so irgendwas, oder?
Ja, genau, das gibt ja, ja, keine Ahnung, es gibt ja von die, ja, zu diverseste Themen ja mittlerweile auch schon so wirklich so produzierte Podcasts halt, weißt du, diesen ganzen, oft hast du das auch in so Politik-Podcasts und
ja,
so.
Ja, also wie Inside Austria ist ja auch sehr, zum Beispiel.
Ja, genau, ja. Das ist zum, genau. Wo es halt dann schon eher so ist, da hörst du halt quasi wirklich so, ist fast, ist wie wenn du halt der Doku im Fernsehen anschaust oder so. Genau. Aber ich glaube, so die richtige Bindung an sich, und so richtiger, ich meine, so Kontakt hast du nicht zu deine, zu deine Zuhörer, nicht so richtig. Also hättest zwar theoretisch live, wenn es dann keine Kanäle gibt, aber normalerweise hast du das nicht. So richtiger, so richtige einseitige Bindung, sage ich mal, hast eher bei diese, eben bei so Klatsch-Tratsch-Podcasts, ja, wo sich dann die Leute haben ein Bild machen von den jeweiligen Podcast-Hosts und so ein bisschen mitfühlen.
Ja. Also, es geht ja mir selber auch so, das kennt jeder, der so Podcast halt hört, wie jetzt zum Beispiel ein ATP. Ich habe ja das Gefühl, der Armin, der Syracuser und der Liz Casey, das sind ja meine besten Freunde, weil die kenne ich ja so gut. Weißt du, ja. Als Hörer hat man immer das Gefühl, die kennt man alle so gut und die sind mir fast befreundet mit denen oder mit Britlaff oder so, weil ich halt die Jahre lang die Stimme nicht im Ohr habe und so und aber genau weiß, was die so umtreibt und was die denken und ja.
Ja, voll. Und ist aber auf der anderen Seite auch teilweise immer, also mir erschreckt sieht auch immer nur, ob wir es jetzt doch schon eine Zeit machen, wenn dann auf einmal irgendeiner sagt, ja, weißt du, ich höre eh gern deinen Podcast und so und du hast da neulich das und das und das, und ich denke, ah ja, stimmt, ui, das habe ich im Podcast erzählt und so.
Ist immer wieder witzig,
ganz witzig.
Ja.
Ja. Genau.
Ja, genau.
Ja, aber tut sich auf jeden Fall einiges, als wie vor weiß ich nicht, wie viele Jahre, wie sind sie es mittlerweile? Haben wir ja neulich Jubiläum gehabt.
2012, warte mal, 2013,
ja,
glaube ich,
haben wir angefangen. Irgendwie so 10 Jahre habe ich
ja. Ist schon 12 so, Jahre, also im September sind es dann 12 Jahre abgeschlossen, sozusagen, ja.
Genau, ja. Ja. Also damals war es halt noch ziemlich nischig.
Ja, jetzt ist total eigentlich Podcast schon voll Mainstream. Jeder weiß eigentlich, was Podcast ist, gell?
Ja. Kann man eigentlich schon sagen, ja. Gerade mit, damals musste eigentlich ein Ding, hat es ja im Grunde ja diese, die Podcast-App und so hat es ja auch noch nicht gegeben. Ich meine, da hat es gerade einmal.
Die Apple-Podcast-App machst du direkt?
Ja, genau. Okay.
Stimmt, die ist auch echt spart rausgekommen.
Was der, da ist.
Du hast die eigene App braucht, eigentlich eine eigene Podcast-App für irgendwen, der was die baut hat, wie Overcast oder so irgendwas, ja.
Eigentlich schon, glaube ich.
Oder? Ja, ja.
Ja, die sind ja, das ist relativ spät gekommen, aber seitdem das halt dann dabei ist, jetzt wirklich auch so Standard-Apps. Auf die Geräte, glaube ich, ist nur ein bisschen zugänglicher geworden, das Ganze.
Naja. Okay. Was haben wir denn? Ich muss ja kurz mal reinschauen in unsere letzte Episode. Was wir letztes
Mal. Haben wir ein Follow-up oder wie?
Ich wollte gerade schauen. Nein, gibt es was, wo man Anschluss knüpfen kann oder sowas? Wo man nochmal wieder holen kann. Apple Intelligence, weil ich es gerade liest. Man kann nicht sagen, jetzt ist 18.4. Ja, offiziell da.
Ja. Wir, also genau, stimmt, da haben wir voriges Mal ja die Beta habe ich noch
installiert. Genau, ich habe es dann auch installiert, weil du gesagt hast, ja, habe ich eh schon oben und so, haben wir gedacht, ja, passt, das probiert es auch.
Ja.
Dann habe ich mir es aufgehaut, bin da relativ spät eingestiegen und jetzt ist es eh offiziell da, ja. Und es gibt natürlich, die einen sagen, wow, was haben da für also diese YouTuber, die oder das TikToker, die wo es halt da haben, habe jetzt gerade wieder einen auf der Liste, der was mir ständig eingespielt wird, was für geile neue Funktionen das iOS 18 jetzt hat, 18.4. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist gar nicht so berauschend.
Naja, was sagt denn der für Funktionen zum Beispiel? Was sind da so geil?
Naja, zum Beispiel sehr begeistert von dieser Foto-Edit-Funktion, dass man halt da Sachen löschen kann, sozusagen, die man nicht im Bild haben will und so. Aber ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Bis jetzt sind, ja genau, inzwischen haben sie dann auch gesagt, dass die Siri, die bessere, die gescheite, jetzt wirklich auch so quasi sagen, das kriegen sie heuer nicht mehr hin, 2025.
Genau.
Da hat es ja auch da mittlerweile so Meldungen gegeben, offizielle von Apple. Ja,
genau, da haben sie dann nicht auch in dem Team oder überhaupt in der Abteilung, die da zuständig ist für Siri und so, hat es ja nicht überhaupt einen Personalwechsel ergeben.
Ja.
Da im Management, ja. Oder? Und der hat dann mehr oder weniger, oder sie, keine Ahnung, ja, sie, hat dann mehr oder weniger gleich mal gesagt, na, das wird jetzt heuer nichts mehr.
Genau.
Ja, da haben sie sich ein wenig in die Nesseln halt gesetzt, gell, weil vor allem Dingen das Gefährliche war, oder das Unübliche war eigentlich, dass sie halt auch schon das beworben haben. Also da hat sie quasi dann schon also da haben sie ja wirklich Werbungen auch geschaltet gehabt schon.
Deswegen haben sie jetzt ein Class Action Lawsuit.
Genau, das auch. Und überhaupt die ganzen neuen Geräte haben sie auch eben mit dem Hauptargument verkauft, so Bild for Apple genau. Intelligence und so. Genau, ich meine, was ja jetzt ja auch gekommen ist, muss man sagen. Aber halt in diesem Überbegriff Apple Intelligence halt gerade diese richtig interessanten Sachen. So irgendwie, weiß ich nicht, Siri, weiß, wenn's, mit was hast du beworben? Weiß, wenn du zum Flughafen fahren musst,
irgendwie
abholen oder so, ja. Genau. Also sowas ist natürlich bei weitem nicht.
Check den Kontext.
Oder genau, was, ja. Diesen Kontext etc. Also ja, also es gibt einfach auch noch gar nicht diese Siri, die das machen könnte.
Genau, dann haben sie wieder die Sau durchs Dorf treiben, jetzt, dass sie eigentlich noch viel dümmer, als sie vorher ist, weil sie weiß jetzt aktuell gerade nicht, was für ein Monat ist und so, wenn du das fragst, was für ein Monat
ja, das ist. Das ist echt hart. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, mit dem HomePod, was der den ja eine Zeit bei uns unten im Esszimmer steckt gehabt habe, ja, wo es da bin ich echt, keine Ahnung, 2 Jahre, ja, schalte ich halt jeden Tag in der Früh halt einfach in Radio ein. Und es ist halt echt, es funktioniert halt schon zum 90%, aber dann teilweise halt auch wieder nicht, wo ich mir denke, Alter, das gibt's ja nicht, das ist jeden Tag das gleiche Kommando. Oder so Umlaute oder sowas. Zum Beispiel, was der Spiel Ü3, ja. Und dann sagt er, ja, ich spiele OE3.
So. Ja. Ich denke, Alter. Immer, ja.
Ja.
Ja,
das,
ja, ich weiß. Wobei, das sagt die Alexa auch und ich glaube, das ist teilweise deswegen, weil der auch wirklich als O
schreibt. Ja, Alexa sowas, sagt eigentlich nicht. Ja, jetzt habe ich wieder die Alexa
unten.
Aber ja, wahrscheinlich kurz davor, wo er das dann wieder ausliest, gerade diesen Text dann vom Radio. Naja, Aber
im ATP haben sie recht ausführlich über dieses Ding auch, über dieses Debakel auch gequatscht und der Syracuse hat das auch ganz gut erklärt und ich sehe das, es ist eigentlich, als Entwickler sehe ich das auch und ganz genauso verstehe ich das auch. Es ist halt einfach ein LLM ja. zu haben, die irgendwas da sieht, ist ein anderes Biest. Ja? Du kannst halt ein LLM nicht so debuggen. Die tut halt das und warum sie es tut, so genau, kannst du auch nicht sagen und du weißt es auch nicht. Ja? Das Einzige, was übrig bleibt, ist entweder davor und irgendwie eine Bremse schalten und versuchen, das zu verhindern oder anders zu tun, und irgendwie die Sachen draufstöpseln und noch draufstöpseln oder eine neue LLM machen. Ja. Aber das Ding, früher, und deswegen sagt er, ja, okay, das Serie war so, bei Apple war es halt früher oft so, wenn sie das Feature nicht hingebracht haben für 18.4 oder die Timeline quasi nicht on point war oder irgendwie sie gesehen haben, das geht sich nicht aus, dann haben sie halt einfach umgeschaltet und haben halt einfach gesagt, es geht jetzt nicht mehr, haben wir ein paar hundert Entwickler, bleibt jetzt da so lange, bis das geht. Mhm. Ja. Und das lässt sich da halt einfach nicht machen.
Ja. Ja?
Bei der LLM.
Ja. Ja, das ist generell wie soll man sagen, was sozusagen mit diese KI-Techniken jetzt eben gehabt bei dem LLM und so, bei den Large Language Models und so halt da mitkommt, ja. Das ist ja halt ganz was anderes, jetzt aus Programmierersicht, als wie jetzt, du hast halt jetzt irgendein Problem, was du halt auf irgendwie algorithmische Art und Weise lösen kannst. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so klar ist jetzt sozusagen für den Laien, ja, der das nicht macht. Das ist eine komplett andere Herangehensweisen, ja.
Ja.
Also
ja.
Bei dem einen schreibst du im Grunde ganz genau die Schritte auf, die halt der Computer machen soll für irgendein Ergebnis. Und bei dem anderen trainierst du halt irgendein Modell, irgendwelche neuronalen Netzwerke und dann wirfst du im Endeffekt ein Input ein und es kommt halt irgendein Output raus.
Genau, und das Interessante ist, du kannst nicht Step by Step durchdebuggen und sagen, genau. Warum
du die Entscheidung eben nicht, so wie worden ist. In anderen Art und Weise halt die Statements halt, die du schreibst oder die Befehle halt Schritt für Schritt durchspülen.
Genau.
Sondern du hast halt da quasi irgendein Modell geschaffen, ja. Was halt, ja, eine Aneinanderreihung von irgendwelchen mathematischen Funktionen ist, im Grunde, durch Training irgendwie zusammengeschnürt. Genau, und da fällt halt dann irgendwas
aus. Bei der Auswertung zig Entscheidungen, Kürzungen, Abzweigungen genau. Nimmt und die du aber nicht sagen kannst, genau. Nachvollziehen kannst, warum
genau. Nur halt auf Basis für irgendwelche Trainingsdaten, aber halt auch Millionen von Trainingsdaten, wo du natürlich auch null Durchblick genau. Hast, mehr oder weniger, ja, schwierig.
Genauso wie er da im Nachhinein nicht sagen kann, dass er die Entscheidung aufgrund von dir und die Trainingsdaten gemacht hat.
Genau. Und so. Und das Problem ist halt auch, dass sozusagen, das ist halt auch in der, ich sage jetzt einmal, zu unserer Zeit oder nur bis vor ein paar Jahren in der Ausbildung von den Informatiker war das eigentlich überhaupt kein Thema, oder? Also man hat zwar vielleicht schon mal irgendwie einmal was gehört von neuronalen Netzwerken oder so, ja, aber in der Art und Weise, wie jetzt da das mit den LLMs funktioniert, wusst ja, ich meine, das ist ja nicht nur jetzt ein einfaches neuronales Netzwerk wie ein paar Neuronen, weißt so, sondern da spielen ja unterschiedlichste Netzwerke zusammen und unterschiedlichste Technologien zusammen. Da hast du halt auch eigentlich gar nicht mehr viel Arbeitskräfte, die das auch noch verstehen könnten, weißt? Oder die sowas da überhaupt dann nur noch aufbauen können. Also ist ja nicht so, dass genau. Die Leute aus der Uni rausfallen oder so, das ist ja höchst spezialisiert.
Ja, genau.
Und die gleichen und Probleme werden die halt auch haben, ja. Die haben vielleicht nur wegen bessere Quellen, wo sie irgendwie sich die Leute untereinander abwerben können von irgendwo oder von der Uni auch noch, ja, aus die Spezialbereiche, aber die, ja. Aber genau.
Aber ich stelle mir es doch trotzdem voll schwierig vor. Erstens, weil das Trainieren so einer LLM dauert voll lang. Also du kannst ja jetzt auch nicht sagen, ja, ich ändere da gar keine Zeile oder irgendwas und dann schaue ich, ob es besser wird. Also du hast ja dann extrem lange Zyklen, die ja auch nicht billig sind, geldmäßig, was du da CPU draufballern musst, um wieder ein LLM, einen neuen Versuch quasi zu starten. Ja, wenn du sagst, die, was ich da habe, passt nicht so quasi. Ja. Also und da vergeht ja ewig viel Zeit, auch bis die wieder fertig ist. Die kannst du auch nicht abbrechen oder abkürzen quasi. Also Shortcut nehmen irgendwie, ja, und deswegen verzögert sich das einfach so, deswegen sagen sie, okay, wir kommen da nicht hin, wo wir hinwollen. Mhm. Und sie haben jetzt schon sehr großmundig vorher in der Werbung schon gesagt, was das nicht alles kann und können sollte dann. Und jetzt kommen sie halt drauf, das kann es halt noch nicht.
Mhm. Naja, voll.
Ja, das ist schon hart. Ja.
Ja.
Und das, auf der anderen Seite ist es ja so krass, die ganze AI-Thematik, weiß nicht, das passt ja ganz gut rein, wenn wir ein bisschen die Schiene reinfahren da noch, es ist ja so, dass du da echt auch immer noch, dass es so viel tut einfach auch. Jede Woche gefühlt kommt irgendwie wieder ein neues Update von einem von den Anbietern, von den Modellen halt raus. Mhm. Ja. Egal, jetzt ist es Gemini von Google quasi, Flash 2.5 und dann kommt wieder schon wieder OpenAI 4.0 oder 4.0 Mini und was weiß ich, also 4.5 und dauernd tut sie irgendwo was und ist alles für das besser und bei Claude, Anthropic, dann 3.5, dann 3.7, dann jetzt hat gerade vorgestern oder gestern Meta wieder eine neue Version von Llama, wie ist das, Llama oder Llama vorgestellt sozusagen. Und also brutal, du musst ja da, es gibt ja auch über so einen YouTuber, der das ständig dann durch so Benchmarks durchhaut und das ist auch diese, wie heißt denn das, was der Ralf da immer hast, dieses Open Router oder wie das Ding, wo man quasi halt mehrere VMs, nicht VMs, AI-Sachen ansprechen kann, da zahlt man quasi einen Betrag und der routet dann das je nachdem, wo du es halt willst, auf die oder eine oder die andere durch, du musst ja nicht überall einen Account machen und so. Und die machen auch immer so Benchmark und vergleichen halt auch, was für was auch viel hergenommen wird. Ja? Das Open Router AI heißt das, ich hau da gleich meinen Link rein, das haben wir vielleicht eh schon mal da gehabt, ja. Das ist das. Und da gibt's immer dann diese Unterseiten, des Rankings. Und da kannst du voll geil halt sagen, halt für, was weiß ich, was du machen willst. Finance, Health, Programming, ja. Und siehst du dir in den letzten Wochen, wie sich das entwickelt hat und was gerade aktuell da top ist, zum Beispiel today oder this week, this month, ja. Ja. Und da sieht man zum Beispiel beim Programming hat eben, war immer schon Anthropic mit Claude 3.5 sehr gut dabei. Das ist ja das, was im Cursor zum Beispiel drinnen war oder Default ist. Und das hat jetzt innerhalb der letzten Tage, Wochen sofort ist das abgelöst worden von dem neuen Modell von Anthropic Claude 3.7. Ja. Und da kann man das ganz gut comparen und sich herausfinden, was wird halt denn verwendet für gewisse Tasks. Ja. Mhm. Wenn man da drüber fährt über die Wochen und Tage und sich zieht man halt immer schnell an die Farben, wie ein Modell aufsteigt und wieder absteigt und so.
Okay, aber ja. Mit was für einem Wert, was ist das da? Mit die Tokens oder was? Steigt das auf und steigt das ab?
Genau, wie viel die Token Usage, was das Open Router ist so, du kaufst dem da keine Ahnung, du wirst $100 ein oder was, ja? Und sagst dann, du kannst dann halt dynamisch mit dem Prompt sagen, ah, jetzt schicke ich an das oder an das Modell.
Okay.
Ja? Und die verrechnen das weiter und du musst nicht überall Guthaben und Tokens und Accounts und so weiter kaufen und auf Hauchlohner, sondern du kannst mit dem Router das dynamisch switchen.
Okay.
Mhm. Ja? Du kaufst ja quasi Guthaben in dem Open Router für die AI-Modelle und dann kannst flexibel hin und her wechseln zwischen dem einen oder dem anderen. Mhm. Ja? Und die Tokens, die da durchfließen durch den Open Router, werden halt da so getrackt und dann merkt man halt, okay, da im Dezember war dieser türkise Balken mit dem Tropic Claude 3.5 total prominent so und irgendwann dann im Februar ist dann 3.7 rausgekommen und zack, ist das 3.5 zurückgegangen und das 3.7 das dominante Modell waren. Ja? Und jetzt zum Beispiel in letzter Zeit sieht man, dass das GPT 4.0 Mini da auch ganz gut dabei ist, zum Beispiel mit 23%. Ja? Mhm.
Weißt halt nicht, ob das jetzt nicht nur vorne dabei ist, weil es halt das Bekanntere überhaupt ist, oder? OpenAI ja, und dann die Leute auf das
umstellen. Also auf Basis der Ergebnisse wird es dann halt immer wieder verwendet, weil die sagen, okay, das funktioniert gut, ich nehme das weiterhin her. Ja. Und ja. Jetzt gibt es ja mittlerweile einen Begriff, gell, für das Programming, dieses Vibe-Coding.
Ja, genau.
Das wird ja auch quasi gerade überall durchgetrieben. Dieser Ansatz mit ich habe ja gerade den Vibe, ich möchte was programmieren und ich nehme halt die AI-Tools her, um mir gewisse Dinge einfach da bauen zu lassen. Ja, ich hau da mal einen Wikipedia-Link rein, der dürfte relativ jung sein, aber Vibe-Coding, ja. Und das funktioniert, ja, für viele Dinge echt sehr geil. In den letzten Wochen, wir haben jetzt da auch angefangen, bei uns intern ein bisschen in unserem Slack-Channel immer wieder Beispiele, positive oder negative zu posten, was man halt so mit AI-Tools Unterstützung halt so machen. Mhm. Und ich habe da jetzt schon immer wieder ganz coole Erfahrungen gemacht halt mit Cursor und jetzt zum Beispiel geht's vor kurzem auch im IntelliJ, der Copilot kann jetzt auch diesen Editor-Mode, wo er quasi auch wirklich Files erstellt und anlegt und so weiter, bearbeitet, löscht und so weiter, was er auch im Cursor eben der macht, Also da jede Woche, alle paar Wochen irgendwie gefühlt, kommt da wieder ein Schub weiter in irgendeine Richtung von irgendeinem Tool. Ist schon ganz spannend, ja. Da tut sich schon einiges.
Ja. Da habe ich einen interessanten Punkt. Ist jetzt, passt jetzt nur so 50% dazu, aber trotzdem. genau. Ich muss jetzt gerade für eine Position halt wieder quasi die erste Runde machen von so Bewerbungsgespräche und kriege halt Bewerbungen. Mhm. Jetzt haben wir neulich die Diskussion gehabt, so es kommen jetzt auch schon Bewerbungen, weißt du, wo es halt immer, wo es quasi nur so den Klassiker, du kriegst halt nur das klassische Motivationsschreiben und halt den CV dazu. Mhm. Und du liest halt beim Motivationsschreiben, das ist 100% mit ChatGPT generiert. Also, okay, ich freue mich, dass, ja, okay, wurscht. Ja, genau. So, wie siehst du das? Was ist deine Meinung dazu? Weil wir haben da gibt's bei uns unterschiedlichste, war ganz überrascht, ja, weil ich sag da mal mein Zugang. Mhm. Mein Zugang ist eigentlich der, dass, prinzipiell für mich war gar kein Motivationsschreiben notwendig, erstens einmal, weil das eigentlich in so einer ersten Bewerbungsrunde auch das ist, was du dann eh ein bisschen außerfühlst oder außerhörst, dass der, wie sich die Bewerberin, der Bewerber da jetzt gibt, ja, und hat sich schon informiert über das Unternehmen, was der überhaupt, ja, für was er sich da jetzt beworben hat und so richtig, ja, hat er sich auch Gedanken gemacht. Genau, also für mich war sowas gar nicht notwendig, prinzipiell. Aber es ist meine Meinung halt dann schon die, wenn sie dann einer die Mühe macht, ja, und sowas schreibt, dann soll er es halt bitte nicht generieren lassen, sondern halt seine tatsächliche Motivation einschreiben. Mhm. Was will man? Mhm. Weil meine Begründung ist, ich muss mich dann trotzdem auch damit beschäftigen, sozusagen, was da geschrieben wird. Also ich ignoriere das dann nicht und sage, ja, egal, ja. Sondern ich lese mir es ja trotzdem durch, muss mich damit beschäftigen, wende mir Zeit auf. Und ich konnte jetzt auch nicht in der ersten Runde dem gegenüber dann einfach auch irgendeine KI stellen, die halt dann das Motivationsschreiben beurteilt.
Mhm, mhm. Ja, siehst du, die erste Runde ist quasi, man filtert schon mal noch rein Bewerbungsmails oder.
Nein, also die erste Runde ist, also, ja. Also,
weil ja. Ist ja dann eigentlich nur die vorderste.
Ja, nein, also, quasi, genau. Also bei uns ist so, die Bewerbungen gingen ein. Ja, dann gibt's quasi von People und Culture, gibt schon Mitarbeiterinnen, die halt schon mal die Grundanforderungen, sage ich jetzt mal, checken, ja, ob das alles passt, ob es überhaupt einmal Sinn macht, dass man überhaupt einmal dann sie quasi so einen Gesprächstermin vereinbart, etc., ja. Und wenn es dann aber zu dem, und das, wo ich dazu komme, ist quasi der erste Gesprächstermin, ja. Mhm. Genau, und bei dem geht's zwar schon natürlich einmal darum, dass da Objects, okay, so ungefähr macht. Also bei mir geht es ja immer um Entwicklerjobs de facto, ja. Ja. Macht der oder die jetzt Ideen, was wir da jetzt brauchen, ja, geht das eh in die richtige Richtung? Hat er da die Erfahrung, die wir brauchen oder nicht, ja. Aber mehr geht es eigentlich darum, okay, dass du jetzt merkst, okay, hat sich die Person jetzt auseinandergesetzt, ein bisschen mit dem Unternehmen, hat der eigentlich schon ein wenig Ahnung, was da auf ihm zukommt, weißt du? Ja, genau. Das verstehe ich unter ersten. Und als Vorbereitung für den ersten Termin, wo ich da dabei bin, lesen wir natürlich die Unterlagen genau durch, ja, die ich da kriege.
Ja, also bei uns läuft es sehr ähnlich, dass eben bei uns macht HR dann quasi mal so Ding, hey, den sollte man schnell mal anschauen, und der schaut vielversprechend aus, schon die ersten wichtigsten Dinge abklopft und so. Und ich sehe es auch mal grundsätzlich so wie du, das Motivationsschreiben an sich, das ist sehr unrelevant für mich. Also ich höre mir dann ja eh im ersten Gespräch einmal zuerst mal an, eben, was ist das für ein Mensch und warum und wieso würde er bei uns arbeiten und was hat er, was ist der so drauf? Halt, passt er da zum Team und passt da halt einer und alles. Grundsätzlich steht ja AI und Verwendung von AI insofern überhaupt nicht negativ gegenüber, weil ich halt einfach sage, okay, das ist ein Werkzeug, ein Tool, was wir jetzt haben für gewisse Dinge, so wie jetzt eine Rechtschreibprüfung und eine Grammatik-Ding auch zum Beispiel ein Word, um deinen Text sauber zu machen, zu verbessern. Ich habe Also wenn jetzt, fast ich sichere den Unterschied, ob jemand jetzt quasi sagt, generiere mir den Text oder verbessere und schreibe mir die gewissen Sätze schöner oder so irgendwas. Weißt du, jetzt zum Beispiel habe ich jetzt auch verschiedene Blogposts geschrieben in den letzten Monaten, nicht viel, ganz wenige, irgendwann einmal von der Devox an für den Troy.com, für die Webseiten. Ja. Da habe ich sehr viel generiert. Aha. Ja, also da habe ich wirklich sehr so stichwortartig beschrieben, eher was dort war auf der Devox und ein paar Links reingehauen auf Talks und so und gesagt, hey, machen wir da einen Absatz und generieren wir da einen Absatz mit dem und dem und so. Das merkt man aber auch, wie er geschrieben ist, finde ich, dass das auch AI halt geschrieben hat, nicht zu so ich persönlich. Ja. Jetzt habe ich gerade einen ausführlichen 4-Jahres-Rückblick-Artikel über meinen Tesla geschrieben,
auf meinem persönlichen Blog. Gelesen,
Den habe ich sehr wenig mit AI, also den habe ich wirklich komplett overgeschrieben selber und habe halt dann mit ChatGPT oder so ein bisschen so, ja, tun wir den ein bisschen sauber machen quasi und Grammatik ausbessern, aber verändern nichts am Stil und so, weißt du, habe ich extra so prompted
vorhin. Also die Texte, von denen ich rede, weißt du, das sind solche, wenn man zu 100, also ich habe, weißt du, es gab auch so Prüftools, gibt es ja auch schon, ziemlich sicher, weißt du, einfach der Text von der Stellenausschreibung einkopiert und dann gesagt, hey, ChatGPT, mach mal für die Stellenbeschreibung bitte Motivation schreiben. 100%. Ja. Weil du siehst nämlich dann auch zum Beispiel, dass das so Formulierungen, die quasi in der Stellenbeschreibung vorkommen, kommen halt dann auch im Bewerbungsschreiben wieder vor. Weißt? So, weil man denkt, okay, das hätte man sich schon nochmal durchlesen können, vielleicht oder so, weißt du, irgendwie.
Sagen wir mal so, ich würde jetzt nicht unbedingt, also es ist kein grobes Kriterium, wäre es für mich, aber es beeinflusst natürlich meine Herangehensweise an die ganze Geschichte, weil ich denke mir halt auch, und das ist dann, da müsste dann ein bisschen voreingenommen halt so, was der wird sich nicht viel antun, so quasi. Ja. Oder was der hat, der sich das jetzt so, der hat sich wahrscheinlich bei zig anderen beworben und überall das so gemacht hat oder so. Weißt du, was ich meine? Aber natürlich muss man das eben im Gespräch dann
ausfinden,
in der ersten Runde.
Das ist voll witzig, weil bei uns haben dann andere gesagt, naja, so in die Richtung, der hat halt die Zeit effizient genutzt hat halt einfach dieses Dokument, was eigentlich eh komplett sinnlos ist, ja, weil es ist eh fast irgendwie ausschaut, so richtig, hat halt einfach generiert und hat das halt mit abgeben. Und ja, so in der Richtung passt auch voll, ja. Also.
Du, also wir würden ja reichen, wenn 3 Zeilen in der E-Mail drinnen stehen.
Ja, voll.
Na wirklich, weißt du, ja, ich habe mich beworben, weil das schaut sehr passend aus für mich.
Ja, und, genau. Ja. Hab euren Podcast so, gehört und finde voll cool und.
Genau, da muss ich sagen, ewig langsam Motivation. Das meiste liest du dann erst im Lebenslauf aus und so weiter.
Ja, oder eigentlich auch, ja, voll. Ich meine, wo ich dann gespannt bin, da war ich jetzt noch nicht so weit, ist halt dann, ja, bei uns ist halt dann so, dass in der zweiten Runde, sage ich jetzt einmal, ist so, dass wir halt dann ein Programmierbeispiel machen. Halt entweder live oder halt quasi sozusagen selbst daheim und dann danach spricht man es halt durch. Da bin ich auch schon gespannt, ja, was man halt dann da für Code halt dann einfach kriegt. Weil da ist natürlich die Verlockung, sage ich jetzt mal, natürlich nur viel größer, dass du einmal mit ChatGPT wahrscheinlich losstartest, damit mit irgendwas, ja. Und ja. Okay, ja. Interessant, ja.
Ja. Ja. Spannende Geschichte.
Aber ich habe jetzt relativ viel, weil ich eben den Account da gratis gekriegt habe, wie ich jetzt habe, eben mit Perplexity auch gemacht. Und ja, hat mir auch schon ein paar Mal gut geholfen. Ja. Gerade jetzt neulich habe ich wieder so ein Datenbank-Skript gebraucht, dass der für so Maß, also wieder wegen anderer Geschichte, aber egal, für so Massenabarbeitung, ja. Wo du quasi nicht mehr ein Update-Statement gar einmal laufen lassen kannst, sondern halt die du durchackern musst, sozusagen durch einen großen Datenbestand. Genau. Und da war es eigentlich auch wieder sehr geil, ja, weil ich meine, es hat zwar nicht funktioniert, das, was er generiert hat, aber so die Eckpunkte, die sonst da googeln hätten müssen, waren im Prinzip schon mal drinnen. Und es hat mir einfach dann viel Zeit gespart, ja. Und ich glaube, das, ich weiß nicht, hast das du einmal gesagt oder habe ich das irgendwo gelesen, dass also irgendwo so die Aussage gegeben, ja, diese ganzen AI-Tools und Hilfen sind halt voll cool für Leute, die aber eigentlich schon so Erfahrung halt haben in einem gewissen Programmierbereich, was so Mid- oder so Senior-Level eigentlich schon sind, weil die halt dann auch gleich viel besser mit dem Ergebnis was anzufangen wissen. Weil das sieht halt dann gleich, naja, okay, so geht das jetzt nicht, aber das und das, was ich zu Hilfe so braucht hätte, weißt, ist jetzt da schon dabei in der Antwort, passt, übernehme ich. Und aber eigentlich ist viel gefährlicher für Leute, die so quasi gerade erst neu sind in dem Beruf, ja, und da eigentlich noch keine Erfahrungswerte haben, weil halt Erfahrungswerte du ja selten da eine generiert kriegst dann auch irgendwo.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, genauso ist das, wenn du schon ein bisschen Ahnung hast, was da rauskommt quasi, dann kannst du das viel schneller, besser beurteilen halt auch. Ja, für mich ist schon sehr viel, dass halt einfach so mir auch einiges an Boilerplate oft wegnimmt, wo ich sage, ja, also zum Beispiel so, kannst du auch auf start.spring.io gehen und so ein Spring Boot Basisprojekt generieren, aber dann zum Beispiel gleich einmal die, irgend so ein Beispiel für OAuth oder einen ersten Controller, der das und das tut, das kannst du alles gleich einmal generieren lassen, auch mit Beispieldaten und Data-Skript und Schema-Skript für irgendein, weißt du, wenn ich nur mal sowas ausprobieren will, da spart man einfach extrem viel Tipparbeit und da generiert man halt auch, weißt du, dieses ganze Setup von einer Test-DB, dass ich gleich einmal ein bisschen mit irgendwie den Transactions mal dumm experimentieren kann und schau, verhalte das so und verhalte das so. Also, ja. Also ich muss jetzt kurz mal, ich habe gerade parallel in unserem Slack-Channel ein bisschen reingeschaut, um so ein paar Beispiele, ja. Aber auch zum Beispiel, mir geht's jetzt, ich habe eigentlich so ein Bild generiert, was ich jetzt mal auf Social Media gepostet habe. Mir geht's da in letzter Zeit echt so extrem, dass ich mir wieder so selber irgendwie so einen guten Stress die ganze Zeit mache, irgendwie, weil ich so das Gefühl habe, Alter, was, ich konnte jetzt aber wieder so viel mehr machen, was ich irgendwie jahrelang jetzt immer gedacht habe, boah, das war zwar geil, wenn ich das hätte, dieses Tool oder dieses kleine Programm mal oder sowas, das und das tut, aber jetzt extra da hinsitzt und das ist dann doch wieder so viel Aufwand und ich konnte es zwar schon machen, aber neben dem anderen jetzt und so weiter, das auch noch und weißt du, jetzt, ja okay, wirfst du da mal einen Cursor an in einer ruhigen Minute und schaust du mal, wie weit kommst und Hüfte. Jetzt habe ich mir zum Beispiel mal so ein Tool bastelt mit Cursor innerhalb ja, halbe Stunde oder Stunde, was man aus meine mit dann jetzt viel mit Renovate, das habe ich schon verzögert, dass man so die Dependencies immer updaten im Bitbucket, dass der automatisch auch Pull-Requests macht. Und dann merge ich die halt ein so da rein noch in meine ongoing fixes Version und irgendwann spüre ich die aus. Aber ich will sie auch dokumentiert haben im Jira. Ja, dann habe ich mir jetzt ein Programm geschrieben, einfach ein Shell-Skript, ja, mit dem Cursor, da sind sie ja echt gut bei, gerade bei so Shell-Skripts, der, was man halt an Git-Diff macht von meinem Branch zum Main, durchschaut, was sind da für Commit-Messages dabei, und wenn da drin steht, Updated Dependency, ja, dann generiert er mal aus diesem Update Dependency Commit mit der Jira CLI, was so Open Source Git-Projekt ist, ein Jira-Issue in der Version, die er ihm als Parameter mitgibt. Ja, setzt das auf Resolved und dann, ja, und damit habe ich mir aus meiner Git-History für die Renovate-Updates quasi Jira-Issues angelegt für die Version, damit ich weiß, in der Version waren die Updates dabei.
Ja. Und die Dependency. Ja, das geht easy, gell? Ja? Das hat man relativ schnell.
Das hat man relativ schnell, in einer halben Stunde. Und dann musst du einmal nur beim, sagst dem nur, aber nimm die nicht mit oder nimm die schon mit, die Update-Plugin heißen und so, ja. Und einmal musst du dann vielleicht den Parameter ausbessern von der Jira-CLI, weil er das nicht halt Bindestrich, Bindestrich, sondern Bindestrich heißt oder irgend sowas, ja. Aber dann bist du schon dort. Ja. Und das ist geil, aber wenn du das Skript dann einmal hast, das ist auch wieder so, finde ich auch, das habe ich jetzt auch gelernt, besser ist dann nicht irgendwie das Serviting immer wieder mit AI zu machen, sondern einmal ist es in ein Skript zu gießen, ja, weil das Skript, wenn es einmal funktioniert, kannst du es immer wieder hernehmen. Mhm. Und das kann ich mir dann auch leichter mal anpassen, weil es ist ja, keine Ahnung, 50 Zeilen Skript oder sowas. Ja. Das verstehe ich und kann es nachher auch noch weiter warten, ja. Und dann habe ich jetzt was gebaut, gar, und das hilft mir aber jetzt regelmäßig in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren, wenn ich solche Versionen aussehe.
Ja, ja. Ist witzig, dass du sagst, ich habe sowas Ähnliches gemacht die letzten Wochen, aber auch halt mit, ich habe es halt einfach mit Perplexity generiert, aber wurscht, geht genauso. Halt auch ein Shell-Skript, was man im Grunde auch bei einem Git-Branch halt bis zu einem gewissen Punkt sozusagen schaut, okay, was sind die Commits? Dann schaut sie in die Commits rein, okay, was sind die Ticket, also die Issue-Kürzel sozusagen vom Jira, und dann geht's halt über die Jira REST API und ruft halt den Status ab, weißt du? Ja. Das ist halt was ich halt öfters hab, dass ich quasi so ein bisschen schauen muss, okay, jetzt deployt man irgendwas, irgendein Release-Branch vor einem bestimmten Commit bis zum Head, ja. Und da mag ich halt schauen, okay, sind die Tickets da drin eh in einem gültigen Status, sage ich jetzt einmal, ja, dass ich das sehe halt auf einen Blick gleich einmal.
Das ist nicht für jedes einzelne
Tier. Ja, das halt, genau. Und so, das, was im Tierer steht, was der da haben, und zwar Release etc. angelegt, aber ja, ist ja nur mal ein Anfang. Aber das war ja innerhalb von, ja, keine Ahnung, auch eh, wie du sagst, halbe, dreiviertel Stunde oder so, ja, bis dann wirklich das gemacht hat. Witzigerweise, da war es halt dann vom Detail so, wie ich mir das generiert habe. Er hat dann halt irgendwie immer so die V2 quasi verwendet von dieser Jira API, von dieser REST API, wo es halt dann schon V3 gibt, weißt du, die hat er halt, keine Ahnung, die war halt in dem Modell noch nicht,
oder noch nicht kennt.
Aber das war halt dann das Einzige, ja. Aber so das Shell-Skript an sich, weißt du, wo man jetzt vielleicht nicht so fit ist, ja, weil ich bin ja jetzt da, genau, ich schreibe jetzt nicht jeden Tag Shell-Scripts und so, habe ich schon mal erzählt. Sowas, das hat schon ungefähr passt, glaube ich, ja.
Ja, ich habe jetzt da noch den Link rein, das Jira CLI, das ist so wirklich, da kostet über einfach Terminal, Jira, Leerzeichen, Issue, bla bla bla, mit Jira.
Der macht das über einfach ein Kommandozeilenprogramm quasi, dass er die...
Genau, und das Kommandozeilenprogramm habe ich halt installiert, sowieso.
Ah, okay.
Ja. Und jetzt habe ich halt einfach dieses Jira-Kommandozeilenprogramm hergenommen für das Skript. Da muss ich mich nicht mit der API jetzt herumklagen, mit Curl und so zeigen, sondern halt...
Obwohl... Ja, stimmt schon. Das mit der API, das musst du halt dann immer ein bisschen dann durchlesen, gell, wie ist dann der Aufbau von dem JSON.
Das haben sie die schon alle angeschaut.
So kommt und so, ja. Das ist nicht, nämlich, ehrlich gesagt, dann nicht ganz trivial jetzt bei Jira mit den ganzen dynamischen
Völlern. Weiß ich, also ein anderes Projekt, weil wir gerade eine Timer-Integration machen für Jira.
Ah, ja, okay.
Genau.
Ja, cool. Ja, Jira CLI muss man gleich mal da aufschreiben, vielleicht.
Ja.
Das war ja nur der Anfang bei mir. Ja. Ich würde ja auch gern beim Deployment dafür mehr automatisieren. Auch Richtung Releases, was die Anton da klickt, die Releases gleich auf Release setzen und die Tickets gleich umschieben, etc. etc.
Ja.
Das ist alles so, was ich nur händisch mache.
Ticket bei uns ist es immer so, dass der PM quasi das Jira released, was dann ein Development auslöst, dass die Version im Git released eigentlich wird. Ja.
Okay, so in die Richtung. Ja, bei uns jetzt.
Die machen wir im Umgekehrt.
Ja, genau. Ja, bei uns ist es immer so, dass man eigentlich einen Tag macht im Grunde in irgendeinem Branch. Ist eigentlich wurscht, muss kein Release Branch sein, aber meistens ist es ein Release Branch. Und das Tag wird dann einmal gebildet und dann hast du mal prinzipiell die Release gebildet. Und
das, okay, und dann auf Basis.
Das Rollout an sich, da musst du nur mal extra klicken. Das ist bei uns einfach so happy.
Nein, aber, das ist bei uns auch noch ein extra, aber das Release ist halt einfach quasi so, dass das PM quasi sagt, jetzt release ich das im Jira, weil jetzt habe ich
es getestet.
Und dann wird es halt das Release
bauen. Sowas geht bei uns noch ab. Ja. Das mache ich jetzt immer händisch, dass ich dann quasi da nochmal die Release-Nummer vergib etc. Das Anlegen im Jira, Tickets zuweisen und so, das ist ein wenig mühsam.
Ja. Na gut, wenn wir schon bei AI sind, dann müssen wir auch das andere große Thema noch ansprechen, was du jetzt auch so herum...
Das halt Video, was du reingepostet hast, oder was?
Habe ich jetzt ein Video reingepostet?
Vom... Nicht? Okay, nein, Entschuldigung. Na, dann meinst du was anderes?
Ach so, ja. Das in die Reminder.
Ja.
Ja, das habe ich auch
wieder. Okay.
Genau. Jetzt muss ich kurz die Reminder selber nochmal einfach, weil das war bis jetzt alles Stegreif, so und gar nicht.
Das haben wir heute nämlich noch angeschaut, weil ich mir gedacht habe.
Hast du das noch angeschaut? Ja.
Ja, in Starbucks.
Faszinierend, gell? Vom Starbucks muss man sich anschauen. Genau. Vom Josh Long. Den Link können wir jetzt eher da reinhauen in den Chat sozusagen.
Hab schon.
Ja, hast du eine? Ich habe noch einen anderen. Das Ganze grundsätzlich unter dem Begriff MCP, also Model Context Protocol.
Was ja von diese, wie heißen die? Wer hat Cloud gemacht?
Entropic,
genau. Was ja von diese Entropics quasi forciert wird, oder?
Ja, die haben das genau gestartet und mittlerweile hat sich das jetzt eigentlich als de facto Ding irgendwie durchgesetzt, weil das hier jeder sagt, okay, das braucht man für AI, was das im Prinzip heißt, ist, du bietest für irgendein bestehendes System, Software, App, Backend, whatever, definierst du ein Protokoll, um dem Modell, also dem AI-Model, einen Kontext dann zusätzlich zu geben, mit dem es arbeiten kann. Mhm. Ja. Und du spezifizierst quasi, da gibt es halt Hunderttausende, wenn nicht Millionen mittlerweile Implementierungen da in alle möglichen quasi auch wieder Sammlungen online, ja, von so Model Context Protocol Servern und Implementierungen, die du dann in der AI einklinken kannst, ja, und in dem Video, was wir da postet haben, demonstriert hat der Josh Long das, wie man das zum Beispiel auch mit einer Spring Boot App machen kann, ja, so dass die Spring Boot App quasi als Model Context Protocol zur Verfügung steht. Und er, glaube ich, macht es in dem Video auch so, dass er das dann verpackt in Native Image, ja, und dann das lokal einfach auf dem Rechner als Native Image auch zum Beispiel ausgeführt werden kann. Und du kannst dann dieses Model Context Protocol in der Anthropic Claude zum Beispiel einkonfigurieren über ganz einfaches Config-Vorgang, ja, und sagen, schau her, da das Model Context Protocol Ding und das und das und das, das kennst du bitte. Und wenn ich dir jetzt dann da Fragen stimmen, prompte quasi, dann darfst du auch diese Dinge verwenden.
Mhm.
Ja. Und da kann man jetzt zum Beispiel Dinge machen wie, es gibt ein Model Context Protocol für, keine Ahnung, Ultra, also für Reaper, My Audio Engine daran, ja, oder für, keine Ahnung, du baust irgendein REST API und verbockst die in ein Model Context Protocol, oder du machst irgendwie was auf deine Datenbank zugreift und sagst, da kannst du die Datenbank fragen nach, wie viele User haben wir denn, oder wie viele Registrierungen heute, oder, und die liegen in der Tabelle, und du musst dem halt einfach mit ein bisschen Text und Beschreibung erklären, was das ist, und dann kannst du dem Fragen dazu stellen.
Mhm.
Und das öffnet natürlich unendliche Möglichkeiten quasi, weil du dann plötzlich alles, was du halt dir so einfällt, an APIs, an Schnittstellen, an Daten, an Programmen, an Apps, an Servern, da plötzlich der AI zugänglich machen kannst über eine ganz einfache Beschreibungssprache eigentlich.
Da haben sie habe ich gesehen, so auf dieser Model Context Protocol IO Seiten, was ist nicht, ob ja, genau, da ist ja die Introduction, da hast du die Introduction auch gepostet.
Mhm.
Da haben sie so Example-Servers, oder?
Ja.
Genau. Und, warte mal, was, da haben sie zum Beispiel, okay, finde ich jetzt dann.
Für Filesysteme, für Git.
Genau. Für
Browser.
Ja, für, so ein Standardbeispiel in der Doku war zum Beispiel, keine Ahnung, du magst irgendwie noch einen aktuellen Wetter oder so fragen können.
Ja.
Mit deiner Cloud AI sozusagen. Und dann haben sie halt an mehr oder weniger REST API oder halt einen Server, einen MCP-Server geschrieben, mit Spring Boot, der halt wieder von AccuWeather halt einfach auf Basis von Longitude und Latitude einfach das Wetter halt abfragt. Genau, und das kannst du dann quasi wiederum einhängen und dann kannst du aber wiederum in dein Prompt sozusagen schreiben, wie ist das Wetter heute in, keine Ahnung, Wien?
Mhm.
Und irgendwie checkt er das dann, genau, durch das, dass das dann appunden ist. Krass. Aha, okay. Und da kannst du quasi direkt Datenbanken und so einhängen.
Ja, du kannst ja jetzt ein Spring Boot Programm schreiben, weißt du?
Mit Only Access, okay.
Und das ist das, was der Josh Long da sagt. Und dann schreibst du in dem Spring Boot Programm, sagst, da gibt's eine Model Context Protocol Methode, die nennst du, keine Ahnung, Find All Users oder Frage meine User, und dann kannst du Parameter noch mitgeben, ja. Und dann kannst du jetzt theoretisch zum Beispiel so, wenn ich dann eine Datenbank hinten bei Connect mit JDBC sagen, okay, wenn die Frage an diese Methode gestellt wird, wie viele User habe ich oder wie viele User mit, keine Ahnung, die aus Österreich sind oder aus Deutschland, wenn ich das auch als Property da mit reingebe, dann kann ich ihm da Queries zusammenbauen lassen und die da reinschicken. Und das Return-Wert kann er halt dann wieder darstellen. Ja? Also du kannst im Prinzip Anbindungen programmieren in Spring Boot an alles, was du halt mit Spring Boot machen kannst halt. Ja? Und du musst eben nur vorhin ein paar Funktionen oder Methoden halt definieren, wie der mit dem, auf welcher API quasi er dein Programm fragen der.
Mhm.
Ja? Und jetzt Beispiel nur so, das habe ich auch schon gedacht, da gibt es zum Beispiel in dem Community Highlight sowas wie Spotify MCP. Ja, ich meine, hier denke ich mir doch, ich baue mal Apple Music MCP oder sowas, weil mich stört es irgendwie zum Beispiel immer, wie deppert es ist, Apple Music ist ja auch so unintelligent, ja. Aber wenn ich mir jetzt sage, hey, mach mal bitte eine Playlist, eine dynamische, wo ich halt heute, weil heute habe ich Lust, keine Ahnung, REM und Rage Against the Machine und Oasis drin habe, ja, dann machen wir so eine.
Mhm.
Ja. Und dass der halt einfach reden kannst mit dem Ding, mit der AI. Ja, was ich auch witzig finde, da haben sie so Sachen drinnen, das habe ich jetzt gerade vorher bei der Ding gesagt, für Kubernetes, ja, du kannst quasi dann den Kubernetes-Client einhängen und sagen, ja, sagen wir mal alle Ports im Cluster, die im Namespace sowieso sind,
mhm.
Ja, und schau mal, sind die eh alle healthy? Ja?
Mhm.
Also wirklich, was da halt einfällt.
Ja? Und diese Model Context Protocol Server-Geschichten, die kannst quasi bei OpenAI einhängen, oder ist das jetzt nur was
Cloud-Anthropic-spezifisches, oder? Ich habe Cloud installiert, ja. Weil im Cloud ist das relativ easy, da hast du da einfach in deine Settings drinnen, einfach so einen Bereich, MCP, ja, und da kannst du diese wieder JSON einballern.
Ja, weil ein bisschen haben wir das Cloud auch angeschaut, die haben ja quasi also Enterprise Plans und alles, gell, und Team Plan ja. Und so weiter. Das heißt, du kannst quasi auch beliebige Dokumente etc. einziehen oder beliebige, was weiß ich, keine Ahnung, Datenquellen halt einfach anbinden, was er dann ja. Als Kontext nur irgendwie verwendet, oder wie, für die Abfrage.
Genau, das war das Nächste, ja, dass du zum Beispiel irgendwo die ganze Help oder How-Tos oder FAQs und so weiter da reinballerst auch und dann sagst, ja, das darfst du auch als Kontext verwenden für gewisse Fragen.
Mhm. Ja, gleich das ganze Confluence ja. Reinhauen.
Ja, genau. Also ja. MCP Confluence wird sicherlich, das googeln wir mal, MCP Confluence, also MCP Jira habe ich noch gar nicht geschaut, aber ja, findest du dich jetzt für jedes sofort irgendein Open Source Projekt, ja? Es gibt zum Beispiel ein MCP für Atlassian, ja? Und da siehst du eh schon in dem Beispiel auf der GitHub-Seite oben gleich als erstes so animierten Screenshot, wo schon einer voll im Jira alles mögliche generieren lässt. Ja, für, siehst du da die Issues und sowas da oben ballern. Genau, der hat einfach ein MCP programmiert für Atlassian API und jetzt kann er halt da das alles über Cloud steuern.
Krass, okay.
Ui. Das schießt gerade aus dem Boden, Alter, das Zeug. Also okay. Das ist brutal. Also das ist das Projekt, keine Ahnung, der MCP Atlassian, ist da die erste Commit gemacht worden, letzten Monat. Ja, das ist jetzt ein Monat alt und in den letzten Wochen alles entstanden. Das, also wirklich, wenn da irgendwas einfällt, gibt es für dieser MCP, dann ja, irgendwo auf GitHub gibt es schon.
Ich versuche gerade nur herauszufinden, was der da macht in dem. Er schreibt geht's quasi.
Let's
start quasi hier aus dem Meeting Notes, please create tickets, oder? For this meeting. Ja, genau.
Da hat er Meeting Notes rein.
Genau.
Ja. Irgendein Doc hat er da rein und dann aus dem Doc generiert er die ganzen Meeting, die ganzen Jira-Issues, ja, mit Epics und untergeordneten Issues.
Okay.
Ja. fully supported Confluence Cloud und Jira Cloud, ja.
Krass. Ja, wird. Aber wo sieht man da jetzt eigentlich dann so richtig bei diesen MCP-Server, also was die, Tool.
Mhm. Ja, genau, da gibt es dann immer Tools. So eigene, es ist eigentlich alles beschrieben unten, Available Tools, ja, Confluence Search, Confluence Get Page, Get Jira Issue Search und so weiter. Und diese Dinge kannst du alle ansprechen. Und das ist auch die Beschreibung, die er in sein Tool einfach macht, damit die AI, die liest halt auch dies, ja. Und sagt halt einfach, okay, mit der Funktion da kann ich jetzt zum Beispiel die Attachments von einem Jira Issue downloaden. Ja. Und dann, wenn du einschreibst, lad mir alle Attachments von den Jira-Issues, die unter dem Epic hängen, aber dann macht er das. Krass. Ja?
Ja, da kannst du halt wirklich so Aufgaben, die halt wirklich so einfach so mühsam und so langweilig sind in Wirklichkeit.
Beispiel jetzt,
vor allem halt automatisieren.
Ja, Stehgreif. Aber sowas wie Backlog-Grooming oder was, weißt du, hey, schließ einmal alle Issues, die 6 Monate lang nicht mehr updated sind. Ja. Ja? In dem Projekt, zack, fahr da drüber.
Ja. Ja, muss keinen mehr hier sitzen, brauchst keinen mehr, der das irgendwie jetzt da durchgeht, die Tickets.
Genau.
Ja, ist nämlich dann eigentlich eher geiler, schmaler Grad zwischen dann auch, okay, für was brauche ich denn dann überhaupt nur eben so gecodete Shell-Scripts und so? Weil wenn wir jetzt erst gerade das Thema gehabt haben, was der, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie rausfinden kann, nur bei welchem Release, dass sozusagen Tickets dabei hängen oder irgendwie so. Dann die jetzt vom Status umzusetzen, war ja da eigentlich auch nicht so das Problem. Da kommt es halt wahrscheinlich dann voll drauf an, wie halt eben dann die MCP-Implementierung, was die da jetzt genau kann und ob das dann das Cloud an sich so genau außer der List aus der Tool-Beschreibung. Genau.
Oder wie viel das er halt dann wieder halluziniert
irgendwie.
Und sagt, nein, jetzt rufe ich es doch für die alle auf. Ja, das ist halt die eine Geschichte. Natürlich, deswegen sage ich mal, da bin ich immer noch lieber jetzt, okay, generieren wir das Skript mit der Jira CLI und schauen wir das an und dann probiere ich das mal auf ein Testprojekt aus und wenn es passt und so, dann führe ich es halt aus. Ja, so, wenn du den MCP-Server einmal draufhängst und der mal einen falschen Prompt sagst und sagst, ja, passt schon, mach oder so,
ja,
dann
eben.
Werkt der halt in dein Jira-Projekt um.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, interessant, ja.
Krass, ja. Also da, das ist so, da merkt man dann quasi, da fangen sie dann das ein bisschen als immer nur auf Befehl halt, aber schon ein bisschen für Selbstständigen an halt, ja.
Ja.
Da gibst du dann der AI halt Zugriff auf diese ganzen Dinge halt, mhm. Ja.
Mhm. Krass, und du...
Aber voll spannend, ja.
Aber du testest jetzt quasi mal einfach diese, das normale Cloud, oder? Was man jetzt da kostenlos downloaden
ja,
kann.
Ja, genau. Genau.
Das Free Plan.
Installiert, weil eigentlich, ich habe ja jetzt immer den ChatGPT, da habe ich ja den Premium-Plan um die $20 im Monat, mhm. Ja. Aber jetzt habe ich mal, ja, den Cloud am installiert wegen diesem MCP, ja. Man muss halt immer ein bisschen mal diesmal das Tool ausbringen. Das ist das tut sich ständig dort was und da was.
Ja. Ja. Krass.
Mhm.
Jo.
Aber das MCP ist gerade sehr spannend auch heute, ja. Hat man noch keinen selber gebaut, keinen MCP-Server, aber nachdem ich das von Josh Long gesagt habe, war
ich auch ja, voll, naja, ich habe mir
das auch dann eröffnet, so viele Möglichkeiten.
Ich angeschaut, dass ich meine, das Spring AI, da habe ich mal schon ein anderes Video von ihm gesehen, wo er halt im Grunde aber nur unter Anführungszeichen halt ein Prompt einfach gemacht hat und ausgeführt hat, sozusagen aus dem Java-Code heraus.
Ja.
Genau, aber das mit dem MCP, das war mir auch nicht, ja, dass das überhaupt gibt. Aber es ist ja auch so krass, weil wenn du quasi, ich habe es ja eine gepostet in unserem Slack-Channel, wenn du schaust, wann quasi die das announced haben, dass das gibt, ja, MCP, das war ja auch erst im November letzten Jahres.
Ja, ja.
Also gibt es jetzt gerade mal ein halbes Jahr das Protokoll sozusagen, ja, und wird
ja.
Da,
ja.
Wie wild verwendet.
In diesem halben Jahr sind da fast für jede Applikation und irgendwas Tool, was es jetzt gibt, sind so MCP-Server gebaut worden. Weil das gerade so Hype ist, aber alles, das kannst du dir zeigen. Das ist echt krass, was sie da tut. Du musst da so am Ball bleiben, dass du das alles mitkriegst und so. Echt krass, ja. Faszinierend. Und mich reißt es halt da echt die ganze Zeit so her, weil ich mir gedacht habe, ja, boah, ist das krass, das, wie wenn ich angefangen habe, damals mit dem Programmieren, dass ich plötzlich mal gedacht habe, jetzt kann ich das alles machen. Und jetzt ist es wieder, es eröffnet so eine neue Welt, einfach eine Möglichkeit. Mhm. Das ist so spannend. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Gut. Sollen wir halt wieder, ja, passt ja, sehr cool. Das passt ja zu den Development in unserem, also der AI, unser AI-Corner war halt ein bisschen größer. dann hätte ich noch was auf der Liste, was ich einmal kurz vorstellen wollte, im Bereich rund um Docker. Hm,
ja.
Ja. Weil, weiß ich, das ist, müssen wir den einmal unterkommen in letzter Zeit, MDTP, glaube ich, mal kurz unterkommen. Und dann habe ich es selber mal auf dem gehört, nämlich das Orbstack. Mhm. Ja. Orbstack.dev. Im Prinzip, Docker gehört ja schon lange zum Default-Setup, was ich jetzt auf meiner Maschine brauche, immer mit jetzt auf dem Mac halt mit Docker Desktop, mit der offiziellen Desktop-App. Und das ist im Prinzip ein Replacement dafür, ein Ersatz, ja, quasi ein 1:1 Ersatz, der, wenn du das halt installierst, dir einfach sag, oh, du hast ja Docker Desktop drauf, soll dir da deine bestehenden Container und Volumes und Images auch mal da rein migrieren, übernimm die gern, ja. Und dann kannst du dort einfach wirklich sehr schnell 1:1 switchen und du bedienst es dann halt auch weiterhin ganz normal über Docker-Kommandos am Desktop oder in der Terminal halt oder IntelliJ, musst du ein bisschen, glaube ich, einmal umkonfigurieren, dass du einen anderen Socket verwendet für draufconnecten auf Docker. Aber sonst ist das einfach so ein Drop-in-Replacement. Ja. Und sie sagen halt, dass mehr lightweight und easier to run und so und nicht so viel Ressourcen brauchen wie die Desktop, Docker Desktop. Ja. Mhm. Das kann ich jetzt, ist so subjektiv zu sagen, ja, ist, kann sein, dass es ein bisschen weniger intensiv ist, das Ganze. Aber was für mich eigentlich der Hauptgrund war, und jetzt sagen wir so, sie haben dann ein paar so nette Developer, das nennen sie auch im Orbstack.dev Developer Features dabei, die mir taugen. Und zwar, das Hauptding für mich war eigentlich diese Geschichten, dass sie, was ich muss jetzt kurz einmal schauen, ob das, die haben ja super Doku auch, ja. Unter Features, das habe ich jetzt auch noch einer, die Domain Names, ja, Also sie generieren automatisch für jeden Docker-Container, den du lokal betreibst, da so einen Hostname unter einer Default-Domain, was orb.local ist. Ja. Und wenn du mit Docker Compose arbeitest, hast du es auch noch so getrennt durch das Docker Compose Name und dann hast du quasi so einen Namen wie service.project.orb.local. Und das kannst du in der UI nicht klicken. Und das ist cool, weil er checkt dann automatisch den Port, den der Container quasi exportiert. Und den brauchst du auch nicht mehr eintippen. Das heißt, du kannst den ohne Port aufrufen, einfach den Domainnamen und kommst halt immer auf diesen Port des Containers, den der exposed.
Mhm.
Ja. Was total praktisch ist für eben lokale MySQL von einem Projekt, wenn du mehrere laufen hast und dann noch Twitter Redis von dem Projekt und so weiter halt, dass du halt einfach immer unter den Projektnamen .orb.local und so weiter und Hostnamen ansprechen kannst. Einfach out of the box.
Mhm.
Ja, weil ich doch oft einmal dann im Browser da irgendwo reinschaue, oder weil ich dann im Data Grip lokal drauf connecten will auf die MySQL und so weiter und nicht immer schauen muss, läuft jetzt unter 53306 oder 43306 Port und so weiter.
Mhm.
Ja. Das sparst du da alles, weil ich da einfach der unter dem Domainnamen das so nach außen gibt.
Okay, ja? Cool.
Was ganz cool ist, und ja, also der Zugriff auf Shell und Logs und so weiter geht super. Das ist im Docker Desktop auch gegangen, aber ist halt einfach sehr gut zugänglich. Und was auch noch was Nettes ist, was jetzt mir nie so wichtig ist, aber vielleicht für manche ganz cool ist auch, er mountet da automatisch so ein Orb-Stack-Device quasi in deinem Finder. Und dort drinnen sind alle Container-Filesysteme, die gerade laufen, auch gemountet. Das heißt, du kannst da super einfach im Finder da Sachen eine kopieren, auskopieren und eine quasi navigieren halt in jeden Container. Mhm. Ja? Falls du mit dem Finder auf irgendwie das Dateisystem dort zugreifst. Ja,
das ist cool. Mhm.
Ja? Das ist auch so eine nette Geschichte. Und,
also kommst, ja. Sind das jetzt alles Features? Also hast du das jetzt geklickt, die Pro-Version? Weil das ist ja eigentlich.
Nein.
Okay.
Ich nehme auch nur die Free-Version, das geht gut.
Okay, alles. Okay. Uh-huh.
Die Pro-Version, was ich so verstanden habe, ist eigentlich wieder hauptsächlich so, wenn du das im Team nutzen willst halt, ja, wobei dann ich nicht genau weiß, was die Vorteile dann da sind, was man sich da scheren kann, warte mal, Pricing Pro, Business Use, Commercial Use, ach so, ich nutze es aber eigentlich für Business, wenn man so ist, gell, ja, komisch, aber er hat, ja.
Schnell raus.
Eigentlich brauche die ja eigentlich die Business-Version. Ja, aber gut. Es hat keine Feature-Unterschiede gefühlt.
Okay.
Ah, doch. Debug-Shell.
Support und so.
Easy-Container. Ja. Mhm. Ja. Wie gesagt, also ist mir bis jetzt noch nichts abgegangen, sage ich mal, was ich gern hätte, was ich jetzt so in der Free-Version nicht habe. Okay. Ja. Ich müsste mir eigentlich die. Aber das könnte man machen. Ja. Ist es wert auf jeden Fall, die $8 im Monat wäre es schon wert, ja. Die Desktop-Version vom Docker hätte eigentlich auch das gleiche System. Also die verlangen ja auch eigentlich diesen. Ja, kostet eigentlich gleich viel. Und das bietet er mir. Ja. Genau. Gefällt mir ganz gut. Und teilweise habe ich auch das Problem bei verschiedenen, wenn ich mehrere Projekte habe, dass ich eben dann zum Beispiel eben dass die Anwendung, die Spring Boot-Anwendung, was wir so haben zum Beispiel auch witzig, unsere Marketing-Leute, die haben zum Beispiel immer lokal die WordPress-Seiten auch laufen. Und da habe ich extra dann zum Beispiel denen nur ein Trafik lokal installiert mit so einem Routing, dass er Default und dass da geht's immer beim WordPress, müssen die Hoster, mit denen du das aufrufst, genau passen.
Mhm.
Ja, sonst kommst du nicht auf die richtige Seiten. Und das ging halt jetzt auch da, indem er einfach der über den Orb-Stack, also Orb.local das aufruft und nicht über 127, sondern nur eins.
Mhm.
Ja. Ja, das konnte ja, weil die haben halt mehrere Seiten in dem WordPress drin und die muss es dann alle unterschiedlich nennen. Das werde ich dann einmal einrichten, jetzt wahrscheinlich danach. Ja. Genau. Die ist zu dem. Und wenn wir dann in dem Bereich schon sind, etwas, was ich auf der DevOx letztes Jahr auch gesehen habe und zum ersten Mal verwendet habe in einem Lab und was mir jetzt auch wieder untergekommen ist, das sind diese Dev-Containers.
Ja.
Ja. Das habe ich da mal den Link drin, containers.dev. Das dürfte ja, ich so ein bisschen dann mir nochmal angeschaut, wie ich es jetzt ausprobiert habe, aus der Microsoft-Ecke, aus dem Visual Studio und so auch kommen, ja, da gibt es im Prinzip Definition, wie eine gewisse Beschreibung halt von einem Development-Stack halt ist, ja, und dann gibt es halt da ein Default, so eine Naming-Convention auch, wie das halt heißt, das File, ja, das legt man dann in sein Repository mit halt ab, ja, und also so JSON-File, devcontainer.json, und da drinnen beschreibst du halt die ganze Umgebung, in der du entwickeln willst halt, ja, und du beschreibst halt da einerseits das System, in dem du entwickeln willst, aber auch Systeme, die du da dazu haben willst, noch an andere Container, die du brauchst, wie jetzt eine Datenbank oder eben irgendein Redis, bla bla bla, ja, das wirst du sehr oft deinen Docker Compose auch schon machst, was mit dem Spring Boot Projekt Ajax, ja, und dann hast du da den Vorteil, aber du kannst, wenn die Entwicklungsumgebung dieses Repository, also das Verzeichnis aufmacht und dieses File sieht, sagen, und das wird jetzt von Visual Studio Code und IntelliJ supported, ja, du hast doch da Dev-Container-JSON drinnen, soll ich da die Entwicklungsumgebung in diesem Dev-Container starten, ja, und dann dauert's kurz, dann landet sie diese Container runter und so weiter und startet die im Docker und launcht dann quasi die Entwicklungsumgebung neu und Visual Studio Code macht dann direkt so ein Remote Connection halt und macht dann Server-Client-Ding halt einfach auf diesen Dev-Container.
Okay.
Und Visual Studio macht das so und IntelliJ macht das auch so. Da gibt es ja von IntelliJ dieses, oder von JetBrains dieses Cloud Development Environment da. Ja. Und IntelliJ macht das genauso. Also der startet dann diese Container hoch und dann landet sich neu und startet dann quasi so hoch, als ob du jetzt auf diesem Cloud Development Server dich hin verbindest und hast wieder lokal dein IntelliJ laufen, aber es läuft halt jetzt, verbindet sich über diesen Socket halt auf diesen im Container laufenden JetBrains IntelliJ Server. Ja? Und das, der Vorteil oder das, die Idee dahinter ist einfach die, dass du halt jemanden, der mit dem Projekt arbeiten beginnen und an dem weiterentwickeln sozusagen, überhaupt nichts erklären musst, was der lokal an Tools und Setup braucht. Ja, weil das alles, inklusive sogar Visual Studio Extensions und alles mögliche und Settings, in diesem Dev-Container JSON definiert ist. Ja, und auch in dem Image, in dem du entwickelst, ja, kannst du gleich schon ja, Tools vorinstallieren natürlich, was er halt braucht zum Entwickeln, ja, Gradle und whatever und die Java VM und alles, ja, so dass der halt, wenn er das Image dann startet, komplett das Environment so hat, wie er zum Entwickeln halt braucht und loslegen kann. Ja. Er braucht da lokal auf seiner Maschine gar nichts mehr installieren und einrichten. Ja, der hat sich nur das Repository außer, sagt, ja, start die Dev-Container und dahin geht.
Das ist schon krass, ja.
Gerade für so Workshop-Situationen, ich habe das in einem Lab hergenommen,
ja,
wo wir mit Open Telemetry und so zeitgleich rumgespielt haben, weißt du, war das halt genial. Weil du halt einfach so einen Dev-Container für das ganze, für den Workshop vorbereitest und dann sagst die Teilnehmer nur, hey, check das Git-Repo aus, ja, start den Dev-Container und dann haben alle das gleiche Setup und Umgebung.
Ja, das ist schon cool, ja. Ich meine, bei uns sind es zwar jetzt nicht so viel externe Abhängigkeiten, die du hast, aber ja, klar, so die Klassiker wie jetzt, dass ja jeder halt die gleiche Java JVM hat, am besten noch vom gleichen Hersteller und das ist eh da, ja, eins von den wenigen Sachen.
Ja.
Genau, aber.
Da habe ich die Wochen auch wieder so einen witzigen Fall gehabt, das hat mir auch wieder ein bisschen Zeit gekostet, eigentlich nicht schon wieder so viel, dass mich stört ein bisschen, weil genau das Thema, was du jetzt gerade gesagt hast, wir haben vor kurzem zum Beispiel mit Spring Boot Update von JDK oder Java 17 oder auf Java 21 gewechselt, ja, und dann, ja, der eine oder andere Entwickler dann, wie die im Nachhinein draufgekommen, das haben wir nicht so gut direkt kommuniziert, dass das jetzt eine Anforderung ist, dann hat es den wieder gewundert, wieso geht das jetzt nicht mehr bei mir, ja, weil er jetzt eine 21 gebraucht und 17 noch oben hat und nicht 21 installiert hat bis jetzt, ja, und wie installiert er es dann, ja, die meisten machen es eh, wenn SDK main, aber in dem Fall hat es ja der Kollege dann so irgendwie installiert und nicht über den SDK main, ja. Und dann ist es eh wieder gelaufen, er hat dann mit einem Backend und so weiter entwickelt und arbeiten können und dann sind wir irgendwie nach ein paar Wochen jetzt da reingestolpert, dass plötzlich das HTTPS-Setup mit dem Off-Server und dem Ganzen nicht mehr so gegangen ist, weil er das Zertifikat, was wir da drinnen haben, nicht kennt hat. Und dann bin ich draufgekommen, ja, da gibt's durch dieses MK-Cert, das Tool, was wir für Zertifikate erstellen, hernehmen. Das hau ich jetzt auch nochmal rein, den verlinke ich da, weil das super cool ist. Ja, haben wir eh schon mal gehabt. Mit dem kannst du halt so Self-Sign-Certificates für, dass du zum Beispiel lokal dein Tomcat, den du in der Anwendung drin hast, den Spring Boot halt als HTTPS betreibst, erstellen. Ja. Und da musst du aber dann immer halt auch schauen, dass die das aufrufen, also die Browser und so dem Zertifikat Trust, weil sonst kriegst du ständig die Abfrage, hey, das ist ein untrusted Sign Authority. Ja. Und das MK-Cert-Tool tut automatisch halt diese Trusted Authority in die System, in die Keychain und so weiter einspülen. Und es tut es auch in die Java-VM einspülen, weil die Java-VM, wenn du da einen Aufruf hinmachst, einen Request auf das HTTPS von dem, mault die auch, dass das eine Unsigned Authority, Untrusted Authority ist und der das PKZ irgendwie machen kann und so weiter. Ja? Das Pixie. Und in dem Fall war es jetzt so, der Entwickler, der Kollege hat quasi das MK-Cert nicht ausgeführt für das neue Java, ja, und er hat sich aber, wie ich das dann gemacht habe mit ihm, dann hat er zwei JDK einerseits drauf gehabt, weil das eine über den SDK main Camera ist dann und das andere das ist selber mal installiert und dann muss man schauen, dass man das dann im richtigen mit dem MK-Cert einspielt und so weiter. Es kostet alles Zeit. Ja, und das könnte man eben mit so Dev-Containers verhindern, aber es ist bei uns auch so, wie du sagst, ähnlich halt. Wir haben jetzt nicht so das komplexe Setup halt eigentlich, dass ich so lokal so viele Dinge da mir eigentlich machen muss. Ja. Das ist jetzt schon auszuhören, dass ich sage, wir machen das jetzt alles in die Dev-Containers nur noch.
Voll. Ja, wir haben da eh lang jetzt umeinander, aber jetzt sind wir wirklich auf einen Stand, was der, wo du einfach nur mal das Projekt auschecken musst. Und im Grunde, ja, eigentlich musst du es nur mal auschecken, ja, und dann kannst du es eigentlich schon hochstarten. Genau. Aber du brauchst halt aber Java. Aber du brauchst
halt quasi, und Docker vorinstalliert wahrscheinlich ja, auch, oder?
Genau, ha? Das passt auch. Das
brauchst du auch. Bei uns ist es auch so, und dann habe ich jetzt das zum Glück so hingebracht, der mit dem Spring 3 Update, dass jetzt dann auch über Docker Compose Spring Boot Unterstützung, der automatisch die Docker Compose Sachen hochfährt, die er braucht. Jetzt muss die auch nicht mehr extra starten.
Genau, ja? Also es ist eh schon relativ, also nicht mehr so hakelig, wie es vielleicht früher mal war. Aber
ein Ding habe ich immer noch, man muss sich bei uns noch in Google anmelden, damit man die Artifacts downloaden kann von Gradle, was er halt braucht. Ja, aber es ist schon minimal mittlerweile.
Ja, stimmt. Ja, es ist so eine Lizenzgeschichte, haben wir auch noch dabei, genau, für so ein Framework, was wir verwenden. Da braucht ja jeder Benutzer wirklich eine Lizenz lokal sozusagen. Naja, aber ja.
Ja, es muss jetzt halt schauen, dass da natürlich die Hürde, weil jetzt, wenn man wieder neu anfängt oder ja, dann, ja, das muss man so alles einrichten. Ja, wir haben gute Readme mittlerweile, also, ja. Aber ich habe das Dev-Container cool. Sehr cooles System gefunden, das dürfte sich auch schon ganz gut,
dürfte auch schon abgehangen sein, gell? Weil ich habe jetzt während du geredet hast, da geschaut bei IntelliJ und die haben wir das schon, zumindest jetzt im Beta-Stadion, einmal 2003 schon einmal, angekündigt, dass das jetzt unterstützen. Genau, dass das halt analog zu diesen SSH, also es gibt ja dieses Feature, dass du eben mit SSH überhaupt
2023,
oder? Dass mit
2003, jetzt doch
2023, nur zwar, ja. Genau.
Ja.
Dass du halt über SSH die überhaupt auf irgendeinen Rechner verbinden kannst und dort halt auch das Projekt ausführen kannst, das gibt's ja auch. Genau, und das mit den Dev-Container geht dann analog zu dem, nur dass die halt dann quasi in einen Docker eine verbindest sozusagen.
Ist beim Ding ja beim Visual Studio Code auch dasselbe, du kannst ja Visual Studio Code super eben remote da irgendwie über SSH einfach die draufhängen und dann dort arbeiten, ja. Das tue ich ja regelmäßig, wenn ich irgendwo bei Kundenservern so betreut habe und dort mit Docker Compose File und so zeitgleich herum editieren muss, ja. Und das kann IntelliJ eigentlich auch genauso.
Ja, voll.
Und dann installiert er halt dort dann auch irgendwie über SSH irgendwie und so einen kleinen Server halt, mit dem er spricht da. Ja. Genau. Nein, ist schon sehr cool. Ja. Ein bisschen, es ist ja, ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut, auch das, was da bewerben, auch das komplette Development in der Cloud auch bei JetBrains, klingt ja eigentlich auch spannend, aber das Ding ist ja halt, jetzt sind die ganzen MacBooks lokal so performant.
Ja, das stimmt, das ist eigentlich nicht mehr so wo.
Lieber wieder lokal.
Nicht mehr so spannend, ja. Oder was ich mir auch nie von einer angeschaut habe, ist dieses, dieses Code Collaboration Tool, was die mal eingeführt haben. Was der aus IntelliJ aus quasi auch so Pair Programming aber halt über Remote machen kannst und so Geschichten.
Also wir haben jetzt nur dieses Ding einmal gemacht, das habe ich jetzt ein paar Mal eingesetzt, ganz cool auch, dass ich halt über Slack, Huddle oder halt irgendeine Webkonferenz parallel halt Video und Text und Audio halt mache, ja, und dann diese Pair-Programming-Session einfach im IntelliJ aufmache, sodass da du halt quasi die Survey IntelliJ halt teilst und den Cursor siehst und so weiter. Ja. Ja, das ist schon ganz geil, weil da kann man halt dann immer wieder sagen, ich follow dem anderen und schaue, was der tut, ja, oder ich mache parallel meine eigene Geschichte und dann wechselst du den anderen Tab und so weiter und Code, das tut was, ja, und das haben wir jetzt wirklich mal auch, keine Ahnung, mal 2-3 Stunden am Nachmittag wirklich gemeinsam ein Feature halt baut, wo ich sage, ah, schau, da tu das dabei und machst das und so, und das machst du aber lokal auf einer Maschine und einer committet es dann am Ende, aber es ist halt irgendwie gemeinsam gebaut worden, das funktioniert schon sehr gut.
Okay.
Ja.
Ausprobieren. Jo. So, was haben wir noch? Gut. Argo CT, ist irgendwas mit Kubernetes, habe ich gesehen.
Ja, das passt dann auch noch gleich dazu. Hacken wir das auch noch ab. Das habe ich heute noch kurz draufgeschrieben, weil habe ja schon auch öfters geschwärmt davon, wie super ich GitOps finde. Ja. Und jahrelang habe ich das GitOps, keine Ahnung, wie lange ich das jetzt schon mache, 4 Jahre, über Flux gemacht, Flux CD, also Flux Continuous Deployment. Das ist so ein Tool, wo man halt quasi im Kubernetes Cluster dadurch managt, dass man halt in ein Git-Repo halt Updates an YAML-Files macht und die YAML-Files nicht direkt, die man mit Kube-Control Apply oder sowas in den Cluster schiebt, sondern im Prinzip der Flux läuft im Cluster und schaut sich mal an, listet da oder pollt regelmäßig, ob es Changes halt gibt im Git und wenn er den da gibt, die anders sind, als wie der Cluster gerade zum Zustand her ist, dann gleicht er halt den Cluster-Zustand mit dem an, ob was im Git steht.
Okay.
Ja. Damit hast du quasi eine wirkliche versionierte Historie und so weiter von deinem ganzen Cluster und immer alle Changes, die du machst, kannst du dich dann auch über die Prozesse wie Pull Requests und so weiter und laufen lassen und hast einfach eine Historie da. Ja. Und jetzt muss man aber sagen, das Flux ist ziemlich gut gestartet vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht genau, wann das so richtig gestartet ist. Und ist aber dann eigentlich leider ein bisschen eingeschlafen und es hat dann auch, glaube ich, mal die Firma, die es dann dahinter gegründet haben, mit dies, glaube ich, hat es dann aufplattelt oder, weiß nicht, auf jeden Fall dies eingegangen oder gibt's nicht mehr oder wie auch immer, ja. Und natürlich, wie es immer so ist bei so Projekten, bei GitOps und dem Thema, das ist halt einfach, gibt's, einige, die sich mit dem beschäftigen und irgendwie hat sie dann jetzt am Ende halt, dann kann man sagen, gefühlt ein bisschen, oder nach meinen Ding jetzt auch, wer andere dann richtig durchgesetzt als das de facto Standard-Tool, was wir jetzt da die meisten so hernehmen für die ist, und diese Argo-CD.
Okay.
Ja. Jetzt suche ich da gerade noch schnell einen Link aus Argo-CD. Ja, das ist eigentlich witzig, gehostet auf read-the-docs.io, okay. Und das, was einmal schon mal richtig geil ist am Argo, muss man sagen, gegenüber dem Flux. Flux ist halt schon, man hat mir jetzt immer taugt mit Git und Command-Line-Tools und so weiter. Das Argo kommt halt schon mal mit einer mega geilen UI daher. Ja. Das heißt, du installierst das auch in den Cluster rein und es tut im Prinzip alles, das, was ich jetzt so beschrieben habe, wie das Flux halt auch ist. Du kannst dann halt dort mit Git connecten und sagen, da installiere die Sachen aus dem Git-Repo und halt das am gleichen Stand und so weiter. Aber du hast halt auch gleich zusätzlich einmal wirklich eine geile Übersicht über das, was denn alles gerade in welchem Zustand ist in deinem Cluster. Was hast du über GitOps da deployed? Was ist in Sync, was ist nicht in Sync, welche Applikationen und Abhängigkeiten gibt es da und bla bla bla. Ja. Plus halt auch noch vor einem geilen Rechte- und Rollensystem, wo du dann auch andere Leute da Zugriff geben kannst und gewisse dann auch noch definieren kannst, Projekte und sagen kannst, der darf in dem Projekt das und der darf in dem Projekt das oder der darf bei der Applikation das managen und bei der anderen das. So wo du halt einfach dann auch mit Single Sign-On, mit Microsoft und Google und OAuth halt und alles mögliche Leute da auch Zugriff geben kannst aus dem Team. Auch Developer jetzt zum Beispiel eigene Projekte und Namespaces oder Cluster managen lassen kannst und dass die draufschauen können, einer einfach sehen können, ist da iOS grün, wenn ich gerade was deployed habe und so weiter. Ja, also nur mal ganz viel weiter gespielt hat, als wie nur diesen simplen, ich gleiche ein Git-Repo mit dem Cluster halt abgedanken. Mhm. Ja, plus natürlich API und ja, allen Drupp, Pipapo halt. Mhm. Ja, und da bin ich jetzt gerade, letzte Woche habe ich mir das einmal, ich habe das eben auf der DevOps auch wieder gesehen, wenn es irgendwie um GitOps gegangen ist, ist immer halt irgendwie Argo genannt worden. und jetzt war gerade die KubeCon letzte Woche in London, die größte, die zentrale, einmal jährliche Kubernetes-Konferenz, und da haben sie auch sehr viel über Argo geredet und so, einige Talks haben so vorbeifliegen gesehen. Und habe mir gedacht, so, jetzt ist es einmal soweit, jetzt werde ich halt einmal dann diesen Schwenk machen und Flux halt dann ditchen und auch auf Argo umsteigen. Und da habe ich jetzt einmal ein bisschen am Freitag oben, weil es mir noch Zeit hat, einfach mal hingeschuckt, 2 Stunden, habe ich mir einen Cluster umgestellt von mir. Und das ist eigentlich sehr, sehr smooth und ohne große Hürden gegangen und gefällt mir ganz gut.
Okay.
Ja. Das Geile ist auch, du kannst dann wirklich aus einem du hast installiert zum Beispiel diesen einen Cluster und kannst dem Cluster dann wiederum Zugriff auf die anderen geben, und dann kannst du halt quasi das wirklich zentral aus einer Oberfläche alle deine Cluster managen und siehst in einer Oberfläche auch, ob irgendwo auf irgendeinem von deinen Cluster irgendwas nicht im Sync ist und so weiter. Ja. Wo ich früher immer bei jedem irgendwie das extra checken hab müssen und so. Mhm. Ja. Genau. Und was auch noch cool ist, eben, du wirst der Kreis dann wieder, so wie vorher auch kurz erwähnt, Renovate zum Beispiel, kann auch mit Argo und die Files und die da im Git liegen, Renovate-Vorschläge für Sachen machen, die zum Updaten waren, ja, weil du hast ja auch zum Beispiel so Dinge deployed, wie du hast dort ein Redis-Source gespielt und da MySQL und so weiter über im Kubernetes-Cluster, in meine Test-Environments oder in der Proda und so, und dann macht er das Renovate halt auch Vorschläge, hey, der Traffic dort oder dein Nginx da oder das Redis dort war mal zum Updaten, weil da gab es eine neue Version. So, Argo, wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, ist echt, gefällt mir gut und werde jetzt dann die nächsten Wochen und Tage, glaube ich, wird ziemlich schnell gehen. Ich muss nur noch schauen, dass ich im Flux haben wir so eingebunden bei uns in der CI-Pipeline auch, dass wir quasi ins Git die Versionen eintragen, die wir deployen wollen in Test-Environments und in Proda, und dann machen wir immer noch einen Flux quasi Request, der sagt, hey, der Build und das Deliver, also das Deployment ist erst dann grün, wenn der Flux auch meldet, dass die Changes quasi alle erfolgreich eingespielt worden sind, ja, weil du kriegst dann quasi Instant Feedback, dass jetzt, wenn er sagt, der Deployment Pipeline ist fertig, dass du dann das auch gleich aufrufen kannst, weil der geht erst auf grün, wenn der ready ist, sozusagen. Und das müsste die quasi, das war das Einzige, was ich jetzt wirklich dann halt noch anpassen müsste, wenn ich auf Argo gehe, dass man halt diesen Call dann auf Argo machen müsste und sagen muss, hey, aus der Pipeline raus, wenn das das Deployment gemacht wird, prüf du bitte, ob das fertig und gut gegangen ist.
Okay.
Ja. Genau.
Ja, cool.
Mhm. Cool, cool. So, und jetzt haben wir noch, was ist ein Topic von dir noch auf das?
Ja.
Ja?
Weiß gar nicht, vielleicht ist das ja komplett klar, aber wir sind da neulich drüber gestolpert. Apple Private Relay Mails, sagt er das was?
sind das jetzt die mit dem, was den speziellen Mailnamen haben, wenn du wo mit Apple die anmeldest? Nein.
Ja, anders, gell? Ja, nein, da hast du genau ins Schwarze getroffen. Es ist nämlich sehr, sehr fies. Sehr, sehr, sehr fies. Und ich habe das eigentlich erst checkt und ich habe mir gedacht, ich muss das echt im Podcast erwähnen, weil vielleicht ist ja das für den anderen auch nicht so klar gewesen. Es gibt da so einen Reddit-Post, wo das einer eigentlich ganz gut erklärt dann. Und das Fiese ist das, es gibt nämlich bei Apple gibt es im Grunde innerhalb von diesem ganzen iCloud-Universum diese Funktionalität, halt die eigene Mail zu verstecken, ja, prinzipiell einmal.
Ja, genau.
Und da,
ja,
gibt es aber zwei Wege. Das erste ist diese Funktionalität Hide My E-Mail, wo du im Grunde eine E-Mail-Adresse generieren kannst für einen beliebigen Dienst. Ja?
Ja.
Und diese E-Mail-Adresse endet aber dann mit @icloud.com. Und du kannst im Grunde dann Mails an diese E-Mail-Adresse werden einfach dann auf der richtige iCloud-Adresse halt weitergeleitet.
Genau.
Somit zirkt natürlich derjenige, bei dem du es zum Beispiel registrierst, natürlich nicht der Originaladresse und du kannst da jederzeit diese Hide My E-Mail-Adresse, die du da generiert hast, auch wieder wegklicken aus deinem Account und dann, ja, dann komm.
Das wollte ich jetzt noch, da muss ich gleich hacken. Das habe ich nämlich oft schon da, wenn ich jetzt gerade eben das Sign Up with Apple ID mache, also dass ich dann sage, okay, nimm nicht meine echte Mail dann her, sondern gib die ein an, ja. Wo sehe ich denn die alle schon mal angeklickt habe?
Ja,
also. Du sagst, die kannst du dann weg.
Nein, ich rede jetzt gerade von Hide My E-Mail. Und das ist nämlich genau das, warte mal, jetzt schaue ich nämlich da gerade bei meinem iPhone, E-Mail, top vorbereitet. Da gibt's, ich habe mein iPhone auf Deutsch, da gibt's unter iCloud Plus in den Einstellungen, die Option, iCloud Plus Funktionen. Und dort drin ja. Gibt's dieses, E-Mail Adresse verbergen.
Ja, genau, da stehen aber, okay, ja, da stehen bei mir 52 Adressen drin, ja.
Ja, genau. Und da, wenn du da jetzt zum Beispiel sagst, neue Adresse erstellen, da kriegst du @icloud.com Adresse. Ja. Mit irgendeiner random, mit irgendeinem random genau. Sender sozusagen.
Vorbeiflug.mage.org.
Vorbeiflug, okay, ja, was auch immer.
Ja?
Ja, genau. Aha. Und es gibt aber auch, genau, diese Private Relay, E-Mail Adressen. Das sind jene, wie du so richtig sagst, wenn du bei einem Dienst registrierst, kommt er dann auch im Safari oft einmal, glaube ich, so ein Pop-up, so magst du jetzt da irgendwie deine eigene E-Mail-Adresse angeben oder halt nicht. Ja. Und dann genau, entsteht ja. So ein private-relay-apple.com E-Mail-Adresse.
Die sind auch da drinnen, aber
die sind auch da drin gelistet, ja? Ja, anscheinend.
Das sehe ich nämlich, die, ja. Die stehen alle dann von mit genau. Apple anmelden.
Aber das sind zwar unterschiedliche ja. Sachen, weil die das Hide My E-Mail, dieses E-Mail-Adresse verbergen, also das @icloud.com, das sind halt im Grunde wie ganz normale E-Mail-Adressen, da kann halt jeder E-Mail hinschreiben. Bei die Private Relay ist es aber so, und das ist mir erst klar geworden, oder uns erst klar geworden, wie wir den Reddit-Post davon angelesen haben, da ist es so, dass quasi nur, prinzipiell einmal, nur die Domain sozusagen, ja, wo es die du halt dann registrierst bei dem Dienst, nur die darf dir Mail schicken. Oder weitgelistete, also du als Domain-Inhaber, ja, kannst quasi auch nur andere Whitelisten, andere Domains, die dann auch an diese E-Mail-Adressen versenden dürfen. Aber du musst halt in dieser Whitelist dann drinstehen, was dann irgendwo kostet ist auf einem Server, in irgendeinem File. Genau, und das Krasse ist ja bei uns, was die, wir kriegen ja teilweise, also jetzt bei ich rede jetzt von MyFlexbox, ja, wir kriegen ja teilweise Adressdaten, also nicht für alle Paketdienstleister, aber halt für manche Paketdienstleister geben uns zum Beispiel E-Mail-Adressen weiter von Kunden und die wiederum, die Paketdienstleister kriegen es zum Beispiel von, keine Ahnung, Vinted zum Beispiel. So.
Was ist Vinted?
Vinted, du kennst Vinted nicht. Ja. Okay. Vinted, das ist ein Dienst, eine App, wo du halt pre-loved Fashion gebrauchtes Quant.
Vinted.
Vinted.
Hab ich schon
nicht gesehen. Vinted, ja. Genau.
Ja, okay, mein Bruder hat da auf.
Ja, das geht voll ab, Vinted, ja. Nur so nebenbei, ja. Also ist voll das Ding gerade, ja. Ist, glaube ich, nach Amazon der meistgrößte Paketversender in Europa. Genau.
Geh.
Okay. Genau. Aber wurscht. Genau. Aber es ist natürlich die Sache, was Leute registrieren sie quasi, ist ja wurscht, nicht bei irgendeinem, ja, zum Beispiel Vinted, geben dort halt auch, ihr kriegt nicht eine richtige E-Mail-Adresse, dann wieder Private Relay angelegt, ja. Das geht dann weiter zum Beispiel, findet auf irgendwelche Wege zu uns und wir können aber die Leute keine E-Mail schicken.
Ja,
weil wir nicht Vinted
quasi.
Genau.
Das. Aber ich kriege jetzt die Mail-Adresse, als da soll sie es
schicken,
dass das Paket bei hinterlegt
wird. Weil die haben ja selber nicht die Original-E-Mail-Adresse quasi von demjenigen. Und das war mir jetzt auch als Benutzer, ja, nicht klar eigentlich.
Ja.
Weil das ist eine Vollzach. Das heißt, da muss ich im Grunde dann die Firma, die das anbietet, ja, oder eigentlich musst du als Firma dann sozusagen wissen, okay, welche Art, also über welche Kommunikationskanäle können meine Kunden jetzt E-Mail kriegen? Mhm. Weil das kann ja zum Beispiel irgendein, was der irgendein, ich habe gelesen in dem Reddit-Thread, hat einer geschrieben, ja, super, sie sind halt irgendein Support-Center, ja, wo sie eigentlich die Kunden kontaktieren müssen, und es geht aber nicht, weil sie halt unter einer anderen Domain laufen von den Mail-Adressen.
Ja, ja.
Wie der, wo er sie halt registriert hat, ja.
Ach, also voll so. Krass. Okay, nein, das war mir auch nicht bewusst. Voll krass, ja. Ja. Ich meine, es betrifft die jetzt, sage ich mal, als User eigentlich überhaupt nicht.
Naja.
Ist dir eigentlich wurscht,
ja,
oder? Wurscht
ist dir nicht, weil es kommt halt davon. Also in unserem Fall ist es halt so, dass zum Beispiel dann so Kunden, keine Ahnung, die kriegen halt unsere Mails nicht, ja, wo dann irgendwelche Verständigungen halt drinstehen.
Ja, ja.
Dann musst du halt die...
Ja, eigentlich müsstest halt du das dann demjenigen, dem Winted oder was,
ja, genau, so hashen. Der muss die Whitelisten, ja, entweder so, oder er tut die Whitelisten halt, ne?
Dich quasi,
als dass Dienst, du auch sozusagen. Ja, genau.
Ja, ja.
Also dein Domain jetzt wiederum, ja.
Ja, ja, ja. Das muss man halt machen
dann. Ja, ja. Ja, aber voll witzig eigentlich, ja. Also, wenn du irgendwie so eine Weitergabe hast, sozusagen, von deiner E-Mail-Adresse, und da bist du nicht whitelistet, ist vorbei, ja. Dann empfangst du einfach auch nichts, ja.
Geht nichts, ja. Ah, witzig, ja. Aber gut, habe ich auch wieder was gelernt. Einerseits, das war mir nicht bewusst. Und jetzt weiß ich ja, wo ich diese Adressen alle finde. Das habe ich mich eh schon mal gefragt, gell. Ob ich die eigentlich, weil du, okay, ich kann die sogar entfernen, sozusagen, auch da, ja.
Mhm, genau.
Einstellungen verwalten.
Und das sind nämlich nicht einmal so wenig Apple Private Relay E-Mail-Adressen, die da benutzt werden, zumindest bei uns.
Ja. Na, ist klar. Also, wenn jetzt, und bei mir ist das mittlerweile auch, ich bin für einen Dienst, bin ich auch am Handy sozusagen immer das bevorzugte Ding mit einem neuen Account, da liegt immer mit Apple, nehme ich jetzt auch, ja.
Und bin mir auch teilweise gar nicht, weiß auch teilweise, ob das gar nicht, weiß nicht, ob das bei so großen überhaupt schon überhaupt auch schon ein Thema ist, ja. Weil im Grunde, ja, die kriegen halt die E-Mail-Adressen von den Kunden und für einen funktioniert ja die Kommunikation. Aber blöd ist halt, ja, wenn du es dann weitergibst, ja. Naja, aber nur, dass man es mal gehört hat, ich werde das nur verlinken, da diesen Reddit-Thread. War wieder mal eine neue Erkenntnis.
Ja, spannend. Gut. Sind wir ja wieder durchgerauscht durch unsere Themenliste heute.
Jo.
Am Anfang langsam mit viel über AI, ja, und dann einfach der Reihe nach abgehakt.
Ding hast du eh schon angeschaut. Jetzt haben sie es ja bei Freakshow auch schon besprochen, ewig lang, Severance, gell?
Also, der Britlaff hat es hochgelobt und geschwärmt, ja. Ich habe es auch fertig geschaut. Hab's auch wirklich geil gefunden, muss ich sagen. Also, es ist jetzt schon so, die ganze Staffel war wieder so aufgebaut wie die erste Jahr, dass da immer mehr mal denkst, what the fuck, ja, okay, ja, was ist eigentlich da los? Ich versteh's nicht. Und zum Schluss haben's da schon einiges aufgelöst dann, ja. Und es war wirklich eine sehr geile letzte Episode wieder, muss ich sagen. Ich habe auch sehr geschmunzelt über diesen Lumon, was man sich kaufen
kann, ja, Apple.com, ja, genau,
für den Terminal. Den habe ich mir auch angeschaut. Plus wirst du es halt vermarkten mit dem Video, was da über das, wie sagst du, was ist das, über die, der Ben Stiller. Ich habe mir das jetzt auch immer angeschaut am Ende noch,
ja,
die Kommentare vom Regisseur. Und ich habe mir jetzt auch gedacht, ich möchte mir auch nochmal so ein YouTube-Erklärvideo anschauen. Da gibt es ja auch so einige, die ein bisschen nur Hintergründe und die Zusammenhänge und Farben spielen und was ich
erkläre. Ja, es ist
so. Der Britzler hat ja, glaube ich, ein paar verlinkt, ja, wo man sich halt überall ein bisschen was gedacht hat dabei, was ich vielleicht auch nicht so aufgenommen habe.
Es ist ja so, wie da gibt's ja, warte mal, auf YouTube, da gibt's ja auch diesen einen Klavierspieler, warte mal, Piano, mal schauen, ob ich das noch finde, das hat mir ich einmal angeschaut, wo der quasi einmal die Melodie ein bisschen auseinander nimmt, ja. Okay, und halt einmal erklärt, wieso, dass das halt quasi da so geschrieben haben. Somit, genau, das heißt, the Severance Theme is so perfectly written, it's insane.
Aha.
Genau, das schreibt ihr da mal eine.
Okay.
Wo halt dann beschreibt.
Ah ja, das hat der Britlaff eher verlinkt.
Ah ja, okay. Das habe ich auch gesehen von dem Typen, wo halt quasi diese Dings, Dissonanz zwischen Dur und Moll, das haben sie halt halt auch so mit zwei quasi Wörtern, die sie da so matchen. Das ist so wild einfach.
Ja. Krass, krass.
Genau. Ja, schauen wir mal, es soll ja eine dritte Staffel auch geben, glaube ich, oder?
Ja. Ich finde es ja witzig, das habe ich auch als du den Freakshirts gehört, dass da ein Bücher gibt im books.apple.com das Buch eben vom das UR.
Ja, das habe ich auch. Ja, stimmt. Und so. Die UUR,
und
ja.
Und die Slack-Sinsel Leder und so. Ja.
Echt wild.
Nein, ist schon geil aufgebaut rundherum alles auch. Ja,
ja. Ja, voll.
Die, ich muss wieder ein bisschen einschauen. Ich habe das gerne immer da bei Game of Thrones zum Beispiel, habe ich mir auch immer auf YouTube noch einmal so ein Erklärvideo angeschaut. Auch, weil da ist ja auch so krass, da, wenn's das ist, der hat dann immer die Vergleiche und die Zusammenhänge aus die Bücher auch noch gezogen und dann erklärt immer, warum das diesen der Episode mit was schon von der Vergangenheit diese zusammenhängt und so. Das habe ich auch nicht alles genau gewusst. Und da gibt es schon viele, was ich da vorher nicht digger. Ne?
Ja, da musst du mal schauen bei Severance, da gibt es ja so einen eigenen Reddit-Kanal. Severance, ja. Alter, da geht's auch gescheit ab. Weißt du, wo dann halt nach jeder Episode dann voll die,
ja,
wieso ist das so,
Vermutungen
und wie geht's weiter, und, ja, Alter, da geht's ab. Krass. Naja.
Ja, habe ich noch ein bisschen was zum Schauen auf jeden Fall.
Ja.
Das werden wir noch hinkriegen.
Ich habe jetzt noch angefangen, mit dem Studio habe ich jetzt angefangen.
Ja, da habe ich gestern die erste angeschaut, ja.
Boah, das ist auch, das ist so geil, weil das ist einfach so stressig aufgenommen, auch, gell.
Voll mit
dieser arg, Kameraführung.
Ja. Die Dani hat, das habe ich mit Dani angefangen und das hat die Dani gesagt, nein, das ist jetzt wahr.
Sie geht schlafen. Zu stressig, ja. Oder?
Das habe ich dann allein fertig
geschaut. Das geht nicht, immer so weiter.
Das habe ich lange schon nicht mehr gehabt.
Ja. Ja, jetzt habe ich mir zuerst noch die dritte Folge angeschaut. Ah, es ist so zach.
Ja.
Aber trotzdem witzig. Ich glaube, das ist also gar eine von den, besseren, lustigen Serien, die es da gibt auf Apple TV.
Ja, was mir gerade auch noch fertig schauen ist, da kommt, glaube ich, jetzt dann eben morgen oder heute oder ja, die letzte Episode von der aktuellen Staffel aus der White Lotus.
Der White Lotus, ja.
Der White Lotus. Da habe ich mir die ersten zwei schon mal allein angeschaut vor Jahren, jetzt wie das rausgekommen ist, in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Und jetzt dann ist die dritte gekommen, jetzt im Jänner, glaube ich, ist die gestartet oder Februar. Erst der Monat, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, jetzt sind dann, das war was, jetzt kommt man zu zweit schon, dann haben wir nochmal die ersten zwei gemeinsam geschaut und jetzt die dritte gemeinsam. Ja, ist schon auch sehr cool.
Was ist,
da gibt es dann
haben wir da schon
das Finale
morgen. Über Gret, über White Lotus,
ich glaube schon. Haben wir sicherlich auch schon mal, ja. Ist im Prinzip immer so aufgebaut, dass halt irgendwie das White Lotus ist halt eigentlich das beste Hotel der Welt halt. Einmal beim ersten Mal spielt es halt beim zweiten Mal spielt es in Italien, beim ersten Mal spielt es auf Hawaii, genau, und beim dritten Mal jetzt in Thailand, es ist immer so was, wie wenn es eine Hotelkette ist, also die heißt immer der White Lotus, und da kommt immer halt eine Truppe von Leuten verschiedenster Herkunft, oder nicht Herkunft, aber mit verschiedensten Problemen und Themen halt irgendwie, die machen halt dort eine Woche Urlaub, und innerhalb der Wochen passieren halt die krassesten, schrägsten Dinge, also ja, verschiedenst. Es entwickelt sich dann so eine Story. Meistens am Ende gibt es halt irgendwie einen Mord oder irgendwo ein großes Ereignis, wo irgendwas passiert. Und da sieht man halt die ganze Woche, wie sie das im Urlaub halt so zuspitzt auf dieses Ding hier halt.
Okay.
Ja. Ganz witzig, ja.
Naja. Ja, cool. Ah ja, Kino cool. War ja auch noch, kann ich auch empfehlen. Hochwertiger Film.
Was in Minecraft?
Ein Minecraft-Film, genau.
Der Noah hat auch gesagt, okay, da müssen wir hingehen.
Ja, wir haben sonst, am Freitag haben wir sonst klar geschaut, genau.
Endstein, okay, ja. Und kann man sagen, ist cool, oder?
Ja, ist schon ganz cool. Also gerade die Szenen, die halt in Minecraft selber spielen, die sind schon sehr cool animiert, finde ich. Mit den ganzen Figuren, mit den Villagern, mit den Viechern und allem drum und dran. Ja, ist schon sehr cool gemacht eigentlich. Ja,
ja, ich glaube, wir gehen in die Osterferien einmal.
Ja. So von der Handlung da immer nichts für erwarten, aber so ist es schon ganz cool
Jack gemacht. Jack Black und Jason Momoa.
Ja, genau. Also sie haben ein paar Aquaman-Referenzen aufs drin.
Ach schon, oder? Ja, man gibt's eh beim Minecraft auch mit dem Speer und die Unterwasser-Ding und so, kann man schon vorstellen, dass das.
Ja, das mag ich nicht spoilern. Ja, genau.
Ja, cool. Ja, den werden wir, glaube ich, auch schon mit
nur. Ja.
Na gut.
Alright.
Dann lassen wir es da wieder heute, ja? Eh schon wieder über unserem normalen zeitlichen Ding. Passt, dann wünsche ich dir eine schöne neue Arbeitswoche.
Danke, ebenso.
Und bis zum nächsten Mal, liebe Hörer.
Bis dann. Ciao.
Ciao.